Würdest du die Steam-Sale-Karte von Prison Architect tauschen?
Ja, der bestimmt zweimal,
Oh, das wäre cool. Ich habe
ne? Ja.
dieses.
Ich
Warte.
habe auch eine Torchlight 2-Karte zweimal.
Oh, die bräuchte ich auch. Ich habe die Karte von Dead Island Riptide doppelt.
Okay, hau
Brauchst du das
einfach.
noch? Oder hast du das schon?
Nee. Also gib einfach. Ach, brauchst du eigentlich schon, ne? Mein Wurst. Am Ende.
Doch, doch, das ist ja sonst unfair.
ach so, mit reinziehen wir. Zack. Also ich brauche eigentlich gerade eben nur Karten von Bioshock, Scribblenauts und Skyrim.
Okay, warte, ich guck mal
Aber.
kurz.
Oder halt
Hey,
irgendwelches.
sexy ladies! Hallo und herzlich willkommen zum Geekkeller Podcast, Folge 26. Mein Name ist Felix.
Ich bin Erik.
Und mein Name ist Tim.
Ich habe mir das so gedacht, dass wir diese Woche mal die ganzen Themen ein bisschen durcheinander würfeln und die Reihenfolgen, weil es gibt gerade den Steam Sale und das ist für uns sowohl News als auch wahrscheinlich Anlass, darüber zu reden, was wir denn so zuletzt davon gezockt haben. Fangen wir einfach direkt an. Steam Sale ging am 11. Juli los. Was habt ihr euch bisher da jetzt schon gekauft?
Ich mach's kurz, nix.
Kannst du es, nee, besser gesagt, wie hast denn du das geschafft?
Ich hab genug.
Okay, na
Ich hab
gut.
genug zu spielen, ich hab nicht so viel Geld und ja.
Gut, das ist das beste Argument. ich habe den ersten Sale, glaub ich, komplett verpasst, also am Freitag. Oder nee, am Donnerstag ging das los, oder? Nee, wann?
Am Donnerstag, ja.
genau, Donnerstag habe ich komplett noch verpasst, weil ich da kein Geld hatte. Da hätte ich mir aber wahrscheinlich, glaube ich, nur CSGO geholt. Und ja, gut, den Rest habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Ja, hättest du das mal gemacht, hey.
Ja, naja, es kommt bestimmt nochmal. Und wenn es im Flash Sale ist oder so. Also ich hoffe zumindest drauf. Ich habe schon Lust, mal CSGO zu holen.
Ja, mach das mal. Ich glaube, das ist auch mit ein Spiel. Da möchte ich das kurz einwerfen. Ich habe ja sonst nichts zu sagen dazu. Ich denke, das ist mit ein Spiel, mit dem man für den Preis im Verhältnis gesehen auch am längsten Spaß haben kann.
Okay, klingt gut.
Einfach weil es ein Multiplayer-Titel ist halt.
Ja, und ich würde
Und
halt gerne mal so die CSS-Maps nochmal neu aufgelegt sehen. Also ich kenne ja jetzt nur CSS und da sind ja auch einige Maps übernommen worden, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Hätte ich
ja,
schon Bock
alle
drauf.
eigentlich
Ach
so.
so, okay. Genau, aber mal schauen. Na, und dann am Freitag habe ich quasi jetzt, glaube ich, jeden Tag zugeschlagen, fast. Also ich glaube, es gab keinen Tag, wo ich mal nichts gekauft habe und es sind jetzt mittlerweile 11 Spiele zusammengekommen. Aber Großteil ist halt, na gut, ja doch, Großteil ist eigentlich Indie-Games. Also zum Beispiel Scribblenauts habe ich mir endlich gekauft. FES oder FIZ oder wie auch immer. Gunpoint, das habe ich mir zwar nicht direkt jetzt im Sale gekauft, aber so in dem Kaufwahn, sag ich mal. Terraria habe ich mir gekauft, jetzt Mark of the Ninja und Amnesia. Und außerdem noch Chivalry und Portal 2 und Fallout New Vegas und Burnout Paradise und Mirror's Edge nochmal, weil ich meine DVD nicht mehr finde. Und das war's. Bisher.
Wow, das
Aber,
ist schon ganz schön krass, ne?
ja. Und ich sehe auch jetzt schon nicht mehr, wo ich hin soll mit Zocken. Hab jetzt halt, also das Gute ist, sage ich mal so, was jetzt die Redelänge anbetrifft, ist, dass ich eigentlich fast nichts wirklich schon angespielt habe. Ich habe jetzt ganz kurz angezockt, FES oder FIZ, Gunpoint, Terraria und Burnout Paradise. Aber Burnout Paradise hatte ich schon mal gespielt vor ein paar Jahren, deswegen zähle ich das jetzt mal nicht mit rein. Und was das einzige Spiel, was ich wirklich tatsächlich schon jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Stunden spiele, ist Scribblenauts und ich habe mich halt voll in das Spiel verliebt. Aber da kann ich ja dann auch vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber ja, das ist halt meine aktuelle Ausbeute und ich habe echt so Angst und Vorfreude gleichzeitig, was die nächsten Tage betrifft. Weil, ja, das ist mein armes Konto.
Ja, aber das bietet sich ja auch irgendwie immer an, wenn man die Sachen nicht gleich zum Release kauft, dass man dann da noch ein Schnäppchen schlagen kann.
Genau, ja.
Und ja, also ich habe mir größtenteils auch Indie-Spiele geholt, weil Ja, da sind halt viele Sachen, also es gibt einfach so unfassbar viele Independent-Spiele, dass man da zum Release dann schon mal den ein oder anderen Titel übersieht. Und man weiß ja im Prinzip dann auch erst so im Nachhinein, welche davon so wirklich welche sind, die man gespielt haben sollte. Also ich habe mir zum Beispiel auch Fez geholt. Ich glaube, Fez wird es einfach ausgesprochen.
Ja.
Und ja, das, da habe ich ungefähr so 3 Stunden bisher gespielt und das finde ich extrem cool. Das ist halt so ein Jump'n'Run-Adventure in 2D-Sicht, aber der Clou ist halt, dass du das Ganze dreidimensional drehen kannst. Also du kannst die Welt immer so um 90 Grad drehen und es ist, bleibt aber immer eine 2D-Welt. Also es spielt keine Rolle, wie weit nach hinten hin oder nach vorne Gegenstände voneinander entfernt sind. Es bleibt immer bei den 2D-Regeln. Und so ergeben sich eigentlich ziemlich coole Rätselkombinationen. Und ja, also ich bin erst noch in dem Bereich, wo man so ganz viele Münzen sammeln muss, um dann Türen freizuschalten. Und ich habe aber schon gelesen, dass es irgendwie noch so ein verstecktes Spiel im Spiel geben soll. Also, dass es innerhalb des Spiels irgendwie eine eigene Sprache gibt. Und die muss man irgendwie entschlüsseln, um dann noch Rätsel lösen zu können. Ist auf jeden Fall alles ziemlich faszinierend. Und bisher finde ich extrem motivierend, dass man sich extrem klug fühlt, wenn man festspielt. Also, die Rätsel sind genauso anspruchsvoll oder beziehungsweise genauso leicht zu verstehen, dass man das hinbekommt. Aber wenn man es geschafft hat, dann hat man jedes Mal irgendwie so ein Erfolgserlebnis. Und ja, ist irgendwie eine extrem gute Balance. Und ich bin eigentlich gar nicht so ein krasser Adventure-Spieler. Und ja, ist irgendwie extrem motivierend für mich, dass ich dann auch mal so in so einem Adventure-Erfolge habe. Ja, und die Grafik ist zwar halt nur so 2D-Pixel-Grafik, aber das ganze Art-Design und so ist echt ziemlich geil und die Animationen sind total niedlich, also wenn man irgendwie springt, dann macht die Figur so ein bisschen den Mund auf und ja, wenn man irgendwas Cooles gefunden hat, irgendeinen Schlüssel in der Kiste, dann sieht man halt so, wie sich einige Pixel am Mundwinkel nach oben heben und das stellt dann halt ein Lächeln dar und ist halt irgendwie, ja, irgendwie total simpel, aber trotzdem faszinierend und sieht echt gut aus. Und wenn man den Film beziehungsweise die Doku Indie Games a Movie gesehen hat und dann festspielt, dann ist das nochmal ein ganzes Stückchen mehr beeindruckend, weil man dann halt gesehen hat, was für eine krasse Phase der Entwickler, also Phil Fish, da durchmachen musste, um sein Spiel veröffentlichen zu können. Also er hat ja irgendwie 4 Jahre daran gearbeitet und das mehrmals dann komplett über den Haufen geworfen und nochmal neu designt und so. Also das ist echt ziemlich krass. Kann ich jedem empfehlen und es hat irgendwie nur 5 Euro im Deal gekostet. Und ich glaube, zum Ende hin des Summer Sales, da werden die beliebtesten Deals sowieso nochmal vorgeholt. Und der Entwickler Phil Fish, der hatte letztens auf Twitter geschrieben, wie gut das Ganze gelaufen ist. Und zwar wurden innerhalb von 48 Stunden 105.000 Einheiten verkauft.
Heftig. Ja.
Genau, und das war halt irgendwie, also innerhalb von diesen 2 Tagen wurde es häufiger verkauft als innerhalb von 4 Monaten, die es auf Steam war. Und die Xbox-Verkäufe hat es auch schon überboten und so, also der ist da echt zufrieden damit. Und das ist ja dann eigentlich ganz cool, also wenn dann die Indie-Spiele dann nochmal so einen Verkaufsboost und Bekanntheitsboost bekommen. Jo, dann habe ich, ich habe mir BitTrip Presents Runner 2 The Future Legend of Rhythm Alien gekauft. Ein schön langer Titel. Das ist halt so ein, ja, so ein Rhythmusspiel, wo man automatisch läuft und dann immer bloß so ausweichen muss und dann muss man noch irgendwelche Sachen einsammeln und dadurch entsteht dann halt Musik, je nachdem wie man springt und wie man die Dinger einsammelt. Das ist ganz cool. Also wäre vielleicht auch was für dich, Tim.
Okay.
Wenn du so Musik magst. Und was ich aber noch viel faszinierender finde, was Musik angeht, habe ich mir auch im Deal gekauft. Das ist Proteus oder Proteus oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist halt so ein Open-World-Spiel, so ein bisschen Grafikstil, so ein bisschen wie Minecraft, aber nicht so block, also nicht ganz so blockhaft, sondern ja, kann man irgendwie gar nicht so leicht beschreiben, aber ist auf jeden Fall ziemlich bunt und ein bisschen surreal und ja, ist halt so eine Open-World-Insel. Du kannst sie frei begehen und du kannst aber im Prinzip nichts machen, außer dir die Welt anzugucken. Und je nachdem, wo du gerade bist und was du dir anguckst, macht das Spiel andere Ambient-Sounds, so Elektroklänge. Also wenn du beispielsweise einen Hasen hoppeln siehst, dann kommt auf einmal eine bestimmte Musikrichtung. Oder wenn du in einem Wald bist, ist die Musik ruhig. Und wenn du hoch auf einem schneebedeckten Berg bist, dann klingt es irgendwie wie so ein Nine Inch Nails-Song. Und je nachdem, wie du dich dann in dieser Welt bewegst, entstehen so ganz eigene Musikstücke. Und das ist irgendwie extrem faszinierend. Und ist auch total beruhigend. Also das ist wie Meditation. Also ich könnte mir vorstellen, irgendwie, wenn man so total gestresst von der Arbeit nach Hause kommt und dann eine halbe Stunde dieses Proteus spielt, dann ist man danach total ja, wie so ein Zen-Meister. Also du kommst dann aus deinem Zimmer raus und deine Mitbewohner denken, du hast irgendwie gekifft oder so, nachdem du das Spiel gespielt hast. Also ja, es hat irgendwie so einen wahnsinnig beruhigenden Effekt. Das ist ziemlich cool. Also das sollte man sich mal angucken.
Okay, hab's gerade gekauft.
Okay.
Verdammt, Titel Nummer 12.
Ja, also das waren so die Titel, die ich jetzt auch schon ausprobiert habe. Und dann habe ich mir noch so Sachen gekauft wie Defiance. Das ist aber 10 GB groß und das habe ich noch nicht ganz geschafft runterzuladen. Das ist ja dieser MMO-Shooter, der irgendwie dann noch mit so einer Science-Fiction-Serie verbunden ist. Da wollte ich mir mal angucken, wie das so funktioniert alles. Und ob sich seit Release da irgendwas getan hat. Also die ersten Kritiken waren ja nicht so gut, aber vielleicht ist es ja mittlerweile ganz cool. Und dann habe ich mir noch gekauft Dust in Elysian Tale. Das ist irgendwie, also das sieht irgendwie aus wie so ein spielbarer Manga, beziehungsweise wie so ein spielbarer Anime. Also das habe ich eigentlich nur gekauft, weil der Grafikstil so extrem geil aussah. Und ja, das ist irgendwie auch so ein Action-Jump'n'Run, wo man sich so durch die Level prügelt. Ich glaube, so ein bisschen so ähnlich wie Castle Crashers oder sowas mit so RPG-Elementen noch. Ja, aber die Grafik sah da eben echt beeindruckend aus. Jo, das war es eigentlich so von meinen Deals her. Habt ihr euch dann eigentlich jetzt mehr mit den Steam Trading Cards auseinandergesetzt? Das Ganze wurde ja jetzt auch also es war vorher in der Beta und die Trading Cards sind jetzt öffentlich gegangen, also quasi gleichzeitig mit dem Sale. Und ganz viele Spiele, die im Angebot sind, die bekommen dann auch diese Sammelkarten, sodass dann noch mehr Leute die Spiele kaufen und so. Habt ihr da jetzt auch angefangen, die Karten zu sammeln oder ist euch das immer noch egal?
Also ich habe nichts angefangen in die Richtung.
Na gut, du hast ja auch, wenn du sagst, du hast keine Spiele gekauft jetzt im Summer Sale, dann ist ja, da geht das ja fast mit einher aktuell. Also ich sammle ja jetzt die Karten quasi nicht direkt aktiv. Also ich spiele jetzt nicht irgendwie Spiele, um die Karten zu bekommen aktuell. Sondern ich spiele halt einfach dort, wo ich die Karten bekomme, bekomme ich sie. Und bei Scribblenauts habe ich dann halt einfach gedacht, okay, machst du halt irgendwie, also habe ich halt versucht, diesen Badge voll zu kriegen, was jetzt auch durch Tausch geklappt hat. Aber ich weiß nicht, ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie, ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren, wenn ich so hier rumstolper, quasi. Ja, also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass ich das nach dem Summer Sale großartig weitermachen werde. Also, wo die Karten durch Zufall, sage ich mal, mit dabei sind bei Spielen, die ich mir kaufe oder die ich spiele, dann werde ich versuchen, das voll zu kriegen. Aber ich werde jetzt nicht direkt auf Sammeljagd gehen, dass ich quasi so viele Karten von verschiedenen Spielen bekomme, wie nur geht.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so die gesündeste Herangehensweise. Bei mir ist das jetzt so ein bisschen ausgeartet. Also ich gucke halt echt schon mittlerweile, welche Spiele haben überhaupt Karten und kaufe ich mir die dann vielleicht deshalb. Und einige Titel, die ich schon vor einem Jahr durchgespielt habe, habe ich jetzt wieder runtergeladen und dann 4 Stunden laufen lassen, nur um die Karten dafür zu bekommen. Ja, also irgendwie ist irgendwie ein recht interessantes Metaspiel und ich finde es irgendwie motivierend, das Steam-Level zu erhöhen. Und das ist ganz interessant, irgendwie kommt man damit dann auch mit Leuten aus seiner Freundesliste in Kontakt, mit denen man irgendwie schon seit Ewigkeiten nicht mehr geschrieben hat. Ja, ist irgendwie ganz, ganz lustig, wie das die Leute so animiert. Ich habe aber auch schon gelesen, dass einige so meinten, na, das macht ja die Community kaputt und die Leute haben die Spiele, die spielen gar nicht mehr Spiele, sondern die sind nur noch AFK in irgendwelchen Titeln, um sich die Karten zu holen und so. Naja.
Ja, es gibt ja auch ganz viele psychologische Analysen aktuell im Internet, fliegen dort immer mal rum. Zum einen zum Summer Sale, also zum Summer Sale, zum anderen aber auch zu den Karten, was Valve damit bezweckt und was sie damit alles erreichen können, marketingtechnisch und so. Ist halt schon ganz schön krass, was die für einen Effekt eigentlich auch mit sich bringen. Halt genau das, was du gesagt hast, dass halt Leute auch Spiele kaufen, die sie vielleicht gar nicht direkt spielen würden, aber halt wegen der Karten einfach das Spiel trotzdem kaufen. Und mit dem, die Karten kann man ja auch verkaufen und so, und wie viel Geld Valve damit verdient, weil es wird ja, glaube ich, immer ein kleiner Anteil auch an Valve mit abgedrückt bei allen Kartenverkäufen, so wie genau, ich das jetzt mitbekommen habe. Also die verdienen sich da auch gerade dumm und dämlich an den Kartenverkäufen, weil selbst wenn es jetzt so 10 Cent Beträge sind, ist es trotzdem 10 Cent auf 1 Million Spieler so ungefähr, ist trotzdem schon eine ganze Menge Schrotter.
Ja, auf jeden Fall. Also da hast du da direkt irgendwie Artikel dazu oder so, wo das schon so ein bisschen recherchiert ist? Ja, das würde mich echt mal interessieren, was so die psychologischen Gedanken dahinter sind und so.
Bin da immer mal auf Reddit drüber gestolpert. Muss ich mal schauen, ob ich das noch finde.
Ja, ich finde das System eigentlich ganz interessant, aber ich find, es ist noch nicht ganz ausgearbeitet beziehungsweise zu Ende gedacht. Also es ist halt echt so, dass einige Leute dann einfach bloß das Spiel starten und dann irgendwas anderes machen, also irgendwie dann raustappen und das Spiel einfach nur im Hintergrund laufen haben. Aber wenn es jetzt wirklich so wäre, dass es Leute dazu animiert, Spiele zu kaufen und dann wirklich auch zu spielen, dann fände ich das cool. Also wenn es halt wirklich Leute dazu bringen würde, einfach mehr Spiele zu spielen und mehr auszuprobieren und nicht immer nur das Gleiche zu spielen, dann finde ich das okay. Aber ich glaube, momentan ist es halt echt so, dass Leute dann sich irgendwas bloß kaufen, nur um dann das im Hintergrund laufen zu haben und die Karten zu sammeln. Keine Ahnung. Also wenn es irgendwie an Achievements gebunden wäre, das fände ich irgendwie sinnvoller, dass man irgendwie, weiß ich nicht, ab 25% der erreichten Achievements bekommst du dann eine Karte oder so.
Ich dachte am Anfang, ich hatte ja die lustige Fehlannahme, dass diese Booster, in den Boostern kriegst du halt Karten, 3 Stück, und wenn du dann, und die sind halt, erstens sind die Booster relativ selten und die Karten auch. Und dann dachte ich, wenn du 3 Karten derselben Art zusammen hast, bekommst du das Spiel. So, also ich hatte das halt so von hier Isaac oder wie das Spiel heißt, Fall of Isaac oder irgendwas.
Binding of Isaac.
Ach, Binding of Isaac, genau. Da hatte halt einer 3 Isaac-Karten in einem Booster und hat sich halt da übelst drüber gefreut und ich dachte so, cool. Also wenn du 3 Karten in einem Booster hast oder 3 Karten durch die Booster hast, bekommst du das Spiel. Aber gut, das war jetzt so ein bisschen, nicht nur leicht daneben. Aber das wäre eigentlich cool, gerade so für Indie-Games. Aber da müssten halt die Booster weitaus seltener sein und viel schwerer, müsste es halt viel schwerer sein, die 3 Karten tatsächlich zu bekommen.
Ja, das stimmt. Ja, also der ganze Summer Sale und so geht ja noch bis zum 22. Juli. Also ich denke, nächste Woche können wir da auch nochmal kurz drüber reden, ob wir da noch irgendwas gefunden haben und so. Ja, ansonsten zum Summer Sale an sich gibt's eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass es halt echt jedes Jahr eine ziemlich krasse Aktion ist für Steam und für die Spieler. Also Valve verdient sich da dumm und dämlich. Die Entwickler verdienen ganz gut. Also zumindest die ganzen Indie-Entwickler auf Twitter geben sich da alle sehr positiv. Und für die Spieler ist es halt auch geil, wenn man irgendwie sowas recht günstig abgreifen kann. Tja, dann wollen wir mit den News weitermachen oder wollen wir direkt, wo wir jetzt schon drüber geredet haben, was wir so gezockt haben, vielleicht durch den Deal oder abgesehen vom Deal, womit wollen wir weitermachen?
Also ich habe ein bisschen League of Legends gezockt, so ein paar Runden, will endlich mal irgendwie aufsteigen in der Liga, weil wenn ich jetzt nochmal aufsteige in der Liga, dann bleibe ich in der nächsten Saison auch in der Liga, in der ich jetzt diese Saison wäre, sozusagen. Ich muss sagen, ich hänge immer noch in der Bronze-Liga, in League of Legends, weil ich da meine Platzierungsmatches total verkackt habe. Und wenn ich jetzt in Silber komme, diese Saison noch, Dann ist es egal, wie ich meine Platzierungsmatches nächste Saison mache, ich bleibe dann in Silber und kann nicht in Bronze zurückgestuft werden. Und da ich mich jetzt schon von Bronze 5 in Bronze 1 gekämpft habe, will ich jetzt auch noch in Silber. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Deswegen spiele ich zurzeit ein bisschen League of Legends und habe mit The Last of Us angefangen.
Okay. Wenn wir gerade bei League of Legends sind, Tim hatte ja schon erwähnt, du könntest Athlet werden. Ja, das war ja in den letzten Tagen eine relativ interessante News, dass in den USA League of Legends Spieler, Profispieler als Athleten anerkannt werden und dass das Spiel an sich als Sportart anerkannt wird. Das ist doch ziemlich gut für den E-Sport an sich, oder?
Auf jeden Fall. Also, es ist natürlich jetzt wieder mal so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte, sage ich mal. Auf der einen Seite ist es wahnsinnig geil, dass eine Nation mal sowas macht. Es geht dann natürlich auch um solche Geschichten wie, wer bekommt ein Visum und so. Also ein Sportlervisum sozusagen. Das gab es zum Beispiel schon, dass Teams, auch im CSGO-Bereich ist mir das schon öfter aufgefallen, dass die für. Es gibt ja oft Turniere, die werden am Anfang online gespielt und dann die besten davon spielen dann offline sozusagen oder in einem Live-Event halt in irgendeiner Stadt gegeneinander, wo die alle vor Ort sind. Und es kam auf jeden Fall schon vor, dass da Teams kein Visum gekriegt haben für diese Reise oder auch einfach nur zwei Spieler von dem Team nicht und dass das Team dadurch dann auf den Finals nicht antreten kann. Gerade für sowas ist es schon mal wahnsinnig geil, dass es in den USA jetzt so geregelt ist. Profi-LOL-Spieler werden als Profi-Athleten, als Profi-Sportler angesehen, bekommen da ihr Visum ohne Probleme und können da mitspielen. Das ist schon mal sehr cool. Auf der anderen Seite ist es natürlich so eine Sache, ja, okay, jetzt bekommen das die Profi-LOL-Spieler. Wie ist es jetzt mit StarCraft 2 zum Beispiel? Was ich neben League of Legends als größte E-Sport, ja, als größtes Spiel neben League of Legends da ansehe im E-Sport, was es auch ist, anhand der Zuschauerzahlen und der Community. Bisher wurde das ja nur für League of Legends gemacht. Gut, ist ein Teamspiel, ergibt Sinn. Da hängt dann sicherlich auch eine Organisation dahinter und dann ist es da vielleicht auch ein bisschen kritischer, wenn ein Spieler jetzt von einem kompletten Team oder auch für eine komplette Organisation kein Visum bekommt und deswegen darf das ganze Team da nicht antreten. Aber im Endeffekt, schlussendlich wäre es das Gleiche. Ob es jetzt nun ein LOL-Profispieler oder ein StarCraft 2-Profispieler oder bei Gott von mir aus sogar ein CSGO-Profispieler ist, ist schlussendlich ja für die Sache an sich erstmal egal. Also es ist erfreulich, absolut. Aber es ist nur ein ganz, ganz klitzekleiner Anfang. Weil ich denke, E-Sport ist nicht nur League of Legends. Und bisher ist es auch nur die USA, die in dieser einen Sportart praktisch oder in diesem einen Spiel das so sieht. Das hat ja noch nichts mit dem Rest zu tun. Aber
Okay.
falls da Leute nachziehen und auch andere Spiele mit reinnehmen, praktisch die verbreitetsten. Ja, E-Sport-Spiele wie League of Legends, StarCraft 2 und vielleicht noch ein Counter-Strike-Titel, das wäre dann im logischsten Fall CSGO. Und sich daraus dann mal weltweite Strukturen entwickeln würden, dann wäre das ein wahnsinnig großer Gewinn für den E-Sport. Weil die Strukturen sind ja vor allem das, was fehlt in dem Bereich. Du hast ja keine Verbände, wie in anderen Sportarten. Guckst du nach Deutschland, hast du zum Beispiel für Fußball den DFB, wo praktisch alle Vereine mit eingeschlossen sind. Wo auch diese ganze, ja, wo auch so ein bisschen das Regelwerk herrührt und so. Da hast du einen DFB-Sportgerichtshof, wenn Verstöße gegen irgendwas sind. Das wird dann praktisch auch im Namen aller Vereine entschieden. Du hast eine DFL, die Deutsche Fußballliga, die dann praktisch die Fernsehrechte für den deutschen Profifußball vermarktet. Und so weiter. Du hast gewisse Strukturen. Zum Schutz des Verbands, also zum Schutz der Liga und zum Schutz der Vereine an sich. Aber was hast du im E-Sport aber nicht? Deswegen sind auch alle Verträge und so weiter im E-Sport nicht an irgendwelche Normen gebunden, sondern die werden einfach so wie Arbeitgeber, Arbeitnehmer erstellt. Und wenn du da halt pro Sieg 2 € verdienst und du nimmst das an, dann nimmst du es halt an. Deswegen ist dieses E-Sport-Geschäft ja auch so schnelllebig. Er bleibt schon lange bei seinem Team. Ja, gut, derjenige, der von seinem Team gut genug Kohle kriegt dafür, dass er das macht für das Team. Hat halt auch viel mit Werbung zu tun in dem Bereich, weil es eben einfach noch nicht etabliert ist. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die würden mal anstehen. Aber die Grundvoraussetzung dafür wäre, dass auch mal Länder, Staaten den E-Sport überhaupt als was tatsächlich Echtes ansehen und nicht nur als irgendeine blödartige Erfindung von irgendwelchen Computernerds. Und da hat die USA den ersten Schritt getan und das freut mich natürlich sehr. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es jetzt weitergehen würde, Stück für Stück, da andere Spiele mit reinkommen, andere Länder nachziehen und sich dann vielleicht, das war sogar schon für Europa mal in Gespräch, gewisse Organisationen, die praktisch den E-Sport auch beleben, sei es SK Gaming oder sonst was, dass die sich auch zusammenschließen und sowas wie einen E-Sport-Verband mal gründen. Das war sogar schon mal im Gespräch. Ist es vielleicht sogar noch, da weiß ich jetzt gerade nicht so richtig drüber Bescheid, aber wenn sowas passieren würde, wäre es auf jeden Fall wahnsinnig gut für die gesamte Szene.
Ist das in Korea nicht schon länger so der Fall gewesen mit StarCraft, dass es da schon irgendwie Teil der Kultur ist und als Sportart schon viel länger anerkannt ist, so?
Absolut, absolut. Da lief das ja auch im nationalen Fernsehen, StarCraft 1. Also da konntest du normal den Fernseher einschalten und da gab es einen Sender für die StarCraft-Spiele. Das war
Okay.
ja auch das StarCraft-Land sozusagen. Und auch Warcraft 3 war da auch sehr, sehr groß. Und die Koreaner sind ja insgesamt in sowas wie StarCraft die Besten. Die waren auch in Warcraft mit die Besten immer. Sind jetzt natürlich in den MOBAs wie League of Legends auch sehr krass. Und ich denke, für die ist es auch ganz interessant, dass die jetzt vier einfache Visa kriegen in die USA. Das ist sicherlich nicht allzu schlecht, weil es schon einige Turniere gibt, wie die NASL oder so, die gutes Preisgeld ausschütten und dann ihre Finals natürlich auch in den USA haben. Wobei man sagen muss, die weltbeste StarCraft 2 Liga zum Beispiel, die kommt sowieso aus Korea. Das ist die GSL. Die nennt sich GSL, also Global StarCraft League. Aber das Global ist da so ein bisschen mit Augenzwinkern zu betrachten, weil ja, da sind fast nur Koreaner drin. Also gerade in diesen Code S, diese bessere Variante. Wobei ich glaube, die haben das umgenannt und vielleicht sogar ein bisschen umstrukturiert. Aber da hat eigentlich nie irgendjemand außerhalb von Korea großartig die Chance, das zu gewinnen. Einfach weil die zu krass sind. Aber du hast recht, das hatte in Korea eine ganz andere Akzeptanz als jetzt in Europa oder auch in den USA. Wobei ich da jetzt nicht glaube, dass das da strukturell besser ist. Also man hat jetzt in den letzten Monaten auch mitbekommen, dass in Korea auch einige traditionelle StarCraft-Organisationen ihre Pforten geschlossen haben, weil es ist natürlich alles auch an gewisse Gelder gebunden. Aber ich denke halt, gerade das wäre auch ein Grund für Verbände, weil dann könnte man nämlich auch Gelder zusammensuchen insgesamt und viel fairer verteilen auf alle. Und dann würde man vielleicht auch von den Teams an sich den ein bisschen Last von den Schultern nehmen. Vielleicht einfach mal gerade Fernsehgelder oder sonst was oder Ausstrahlungsgelder, die vielleicht auch durch Werbung finanziert werden und so weiter. Wenn die einfach mal in irgendeiner Form einigermaßen gerecht aufteilt und da den Teams auch ein bisschen unter die Arme greift. Wir sehen auch in Deutschland einen wahnsinnig krassen Verfall gerade an Counter-Strike-Teams. MTW als traditionelles Team hat seine Segel gestrichen aus der EPS. Das war schon vor zwei, drei Seasons. Infacuity hat jetzt ihr deutsches CSGO-Team entlassen, wobei Infacuity auch immer traditionell schon lange dabei war in der Counter-Strike-Szene. Die haben jetzt ein schwedisches Team unter Vertrag genommen und haben kein deutsches mehr. SK Gaming schon lange im Counter-Strike-Bereich nicht mehr dabei in Deutschland. Obwohl das tatsächlich eine deutsche Organisation ist, also ist ja Schrödkommando und eigentlich auch eine Traditionsorganisation. Alternate verliert Spieler. Also es ist echt gerade CSGO-technisch in Deutschland wahnsinnig am Abkacken. Das tut mir vor allem auch um die Counter-Strike-Szene an sich sehr weh. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass andere Titel immer weiter Erfolge feiern. League of Legends ja sowieso unbestritten auf Nummer 1. Deswegen ist es nur sinnvoll oder nur schlüssig, dass dort der Schritt zuerst gemacht wird und gesagt wird, hey, die Leute werden als erstes rangenommen und als offizielle Profisportler sozusagen, weil da da kann man ja auch wirtschaftlich von profitieren, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, dass diese Akzeptanz irgendwas mit der Popularität von League of Legends zu tun hat? Also, dass es jetzt gerade League of Legends ist und nicht meinetwegen StarCraft oder so? Also, hat es einfach nur mit der Anzahl der Spieler, die dahinter stecken, zu tun? Es hätte ja auch genauso gut Dota 2 jetzt auch sein können. Oder gut Heroes of New Earth. Wieso jetzt gerade League of Legends?
Ich denke schon, dass das was damit zu tun hat, wie beliebt das Spiel ist. Also, du musst sehen, so ein Titel, der praktisch sich im E-Sport bewegt, der ist sehr abhängig von Zuschauerzahlen auch. Also wie erfolgreich der vermarktet werden kann. Weil er sich eben, also du kaufst das Spiel einmal, auch League of Legends brauchst du dir nicht mal kaufen. Und ob du dann Geld rein investierst für Helden, die du dir kaufst oder sonst was oder die dir freispielst, das ist ja dir überlassen. Aber das ist ja zum Beispiel sogar ein Free-to-Play-Titel, den jeder spielen kann. Und es geht darum, du machst im Endeffekt als Entwickler und Publisher, machst du dann das meiste Geld mit solchen Spielen natürlich darüber, dass es viel gespielt wird und sich verbreitet. Dass es mehr Leute spielen, dass Werbeeinnahmen reinkommen auf den ganzen Live-Events und so weiter. Wobei, gut, bei League of Legends, das ist noch ein bisschen ein Sonderfall, weil da kaufen sich ja dann auch viele Leute Skins und so weiter von Echtgeld. Das wäre jetzt in CSGO zum Beispiel das Gegenbeispiel. Du kaufst dir das Spiel einmal, das hat einen Release-Preis für 13 Euro und dann kannst du es für immer spielen. So, du musst nie wieder was rein investieren. Aber vielleicht ist gerade das auch der Grund, warum ein CSGO insgesamt finanziell nicht so erfolgreich ist wie in League of Legends. In dem Moment, wo du ein Free-to-Play-Spiel hast, was du eigentlich auch erstmal ohne irgendwelche weiteren Ausgaben spielen kannst, hast du natürlich auch höhere Spielerzahlen, gerade im MOBA-Bereich. Und meiner Meinung nach hängt es jetzt schon damit zusammen, dass dieser Schritt bei League of Legends gemacht wurde, dass das Spiel tatsächlich so populär ist und dadurch natürlich auch so gefragt, sag ich mal. Also du hast auf League of Legends User-Streams von Profispielern, einfache private Streams, teilweise 30.000, 40.000 Zuschauer. Das hast du in keinem anderen Spiel. Das haben manche andere Sportarten nicht. Irgendwelche Handball-Zweite-Liga-Spiele oder sonst was. Die haben keine 40.000 Zuschauer. Und das ist schon ziemlich krass. Und diese Aufmerksamkeit, die das Spiel bekommt, die lässt sich natürlich auch nicht auf Ewigkeiten irgendwo von der Hand weisen. Und daher ist es meiner Meinung nach eigentlich eine logische Konsequenz, dass man da irgendwann sagt, okay, es gibt da Millionen von Spielern, die Tag für Tag sich reinhängen und besser werden wollen und trainieren auch. Und das Ganze dann auch noch competitive spielen, also gegen andere regelmäßig und viel von ihrem Lebensinhalt da rein investieren. Und warum soll man das nicht irgendwie als professionellen Sport, als professionelle Athleten bezeichnen können? Für mich wäre eben der weitere logische Schritt, dass da auch andere Spiele nachgezogen werden. Wie schon gesagt, also StarCraft 2 Spieler sehe ich da eigentlich auch gerade von dem her, was sie trainieren und was sie auch leisten. Die rennen da teilweise mit 300, 400 APM rum über ein Spiel. Das ist schon rein motorisch her schon mal irgendwo mehr Leistung als jetzt einfach nur ein Mobile-Spieler mit seinen 200 oder 100 APM. Der Punkt ist natürlich auch irgendwo, StarCraft 2 ist so ein One-on-One-Spiel im Profibereich. League of Legends ist ein 5-on-5-Spiel. Das heißt, wenn du ein Turnier hast, wo im Endeffekt genauso viele Teilnehmer an Teams dabei sind, League of Legends, StarCraft 2, hast du trotzdem im League of Legends die fünffache Menge an Teilnehmern. Das bedeutet natürlich auch irgendwo, dass da mehr Spieler einfach dabei sind. Also ich finde es schon schlüssig, dass bei dem Spiel der erste Schritt gemacht wurde.
Insgesamt könnte man ja eigentlich sagen, dass es schon mal ein positiver Schritt ist.
Also, absolut.
Jo, dann, das waren eigentlich so die großen Dinge, die mir erwähnenswert erschienen. Habt ihr noch irgendwelche News, die ihr gerne einbringen möchtet?
Die DreamHack Valencia ist dieses Wochenende für alle Interessierte, für alle E-Sports-Liebhaber und solche, die es werden wollen. Ich weiß jetzt leider nur vom CSGO-Turnier. Das ist jetzt blöderweise gerade nicht so krass besetzt. Also es fehlen eigentlich gut wie alle Top-Teams. Aber es sind doch ein paar bekannte Teams dabei, wie FM Toxic aus Großbritannien und die Lemon Dogs aus Schweden. Man wird schon das neue Infecuity-Lineup aus Schweden sehen können. Und zusätzlich gibt es eben noch ein paar unbekanntere Teams. Dass das nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, hat man jetzt gerade in der letzten Woche an der Prague Challenge gesehen, wo auch eher unbekanntere Teams dabei waren und was trotzdem ein tolles Turnier gewesen ist. Also jeder, der da Bock drauf hat, kann da mal reinschalten. Wie gesagt, dieses Wochenende DreamHack Valencia und der Knochen streamt sogar, habe ich gelesen. Also es gibt auch einen deutschen Stream, den man sich auch durchaus antun kann. Knochen macht es auch meistens mit einem Co-Caster aus der deutschen CSGO-Szene zusammen, der das auch selbst spielt und daher auch ein bisschen Ahnung hat mit dem, was er erzählt. Und Knochen ist auch schon seit 10, 15 Jahren Counter-Strike-Caster, also den kann man da auch relativ gut vertrauen. Einfach mal entweder auf Twitch direkt gucken im CSGO-Bereich dieses Wochenende oder über 99damage.de gehen oder über readmore.de gehen. Da wird es sicherlich auch Übersichten geben, wann wer spielt und wann welcher Stream online ist. Das nur so als kleine Empfehlung, falls es jemanden interessiert.
Also ich habe eigentlich auch nur noch eine ganz kurze Erwähnung und zwar Far Cry 4 wurde offiziell bestätigt. Gibt's jetzt noch nicht so viele News dazu, aber hat mich eigentlich gefreut, weil ich den dritten Teil sehr mochte und ich mochte auch Blood Dragon. Und in dieser Pressemitteilung meinte Ubisoft halt auch, dass quasi jetzt die Marke oder die Serie Far Cry ist an einem Punkt angekommen, wo sie eine recht gute Akzeptanz gefunden hat. Und dass sie halt diesen Stil, den sie mit Far Cry 3 begonnen haben, fortsetzen wollen. Also wenn man jetzt mal so vergleicht, Far Cry 1, 2 und 3 waren ja doch alle recht unterschiedlich und so wie Far Cry 3 jetzt war, wollen sie sich halt fortsetzen. Das finde ich eigentlich ist eine ganz coole Richtung. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie die Geschichte in irgendeiner Form fortsetzen wollen oder da irgendwie eine neue Geschichte erzählen wollen. Weil mit Far Cry 3 haben sie ja im Prinzip dieses Open-World-Genre und Spiele im Allgemeinen so ein bisschen dekonstruiert, was die Mechaniken angeht und Erzählungen in Verbindung mit Mechaniken und so weiter. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie einfach nochmal genau dasselbe machen, mit genau derselben Kritik quasi. Ja, oder ob sie da jetzt das komplette Gegenteil machen und jetzt quasi Open-World auf einmal total zelebrieren. Ja, also bin ich gespannt, was da so storymäßig der Ansatz sein könnte. Und ich hoffe ja, dass der Schreiber, der für Far Cry 3 verantwortlich war, dass der jetzt auch noch angestellt ist und irgendwas zu sagen hat, weil das fand ich eigentlich echt alles ziemlich cool und interessant.
Ich glaube zumindest nicht, dass es viel mit Far Cry 3 zu tun haben wird, weil Far Cry-Spiele haben sich nie aufeinander bezogen. Komplett anders und eigentlich hätte man die auch einfach mal anders nennen können als Far Cry 1, 2 und 3. Das ist so mit die Spieleserie, die eigentlich am wenigsten mit den Spielen an sich zu tun hat, die sie hervorgebracht hat.
Ja, das stimmt eigentlich. Aber sie haben ja gesagt, also diesmal mit Far Cry 4 soll es halt so sein, dass es keine 180-Grad-Drehung oder sonst was werden soll, sondern sie wollen halt den Stil fortsetzen. Wobei Far Cry 3 natürlich halt schon sehr abgeschlossen war. Also das war halt so als Erlebnis oder als Spiel an sich, hatte keinen großen Cliffhanger oder so. Also die Geschichte ist quasi fertig.
Vielleicht wird's ein Prequel und du spielst was.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich auch. Sorry, kam gerade spät die Reaktion. Ich habe ja Far Cry 3 auch cool gefunden. Aber ich glaube, ich hätte ungern irgendwie eine Geschichte jetzt mit Vars. Die sollen sich über was Neues überlegen.
Ah, Vars war aber selbst sowieso wenn nur so ein Vermarktungsgag. Das war doch auch gerade von mir
eben
nur scherzhaft gemeint.
Also ja, nee, das hatte doch
überhaupt nichts zu sagen in Far Cry 3. Also.
Der war eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also sowohl im metaphorischen als dann auch im praktischen Handlungssinne. Also das war schon ziemlich lustig. Jo. Spiele-Releases in letzter Zeit habe ich eigentlich nur erwähnenswert gefunden, dass es jetzt das Add-on zu Civilization 5 gibt, Brave New World. Das hat eigentlich ziemlich gute Kritiken bekommen. Das erweitert das Spiel nochmal um eine Politikebene und es gibt neue Völker. Eins davon fand ich eigentlich ziemlich interessant. Also es ist jetzt Venedig hinzugekommen und in Civilization ist es ja so, dass man mit einer Stadt anfängt und dann irgendwann fängt man an, Siedler zu bauen und dann baut man immer mehr Städte. Und wenn man aber mit der Fraktion Venedig startet, dann bist du auf eine Stadt für immer, also für den ganzen Zeitverlauf beschränkt. Also du hast dann wirklich nur Venedig und darfst keine Siedler produzieren, keine neuen Städte bauen. Und du kannst dann im Prinzip bloß gewinnen oder dich ausbreiten, indem du handelst und dich mit so Stadtstaaten befreundest. Und dann kannst du die quasi so beeinflussen, dass die quasi für dich arbeiten. Finde ich ein ganz interessantes Konzept und so auch die ganzen neuen Spielelemente, die so reinkommen sollen, finde ich ganz interessant. Ich habe es mir aber noch nicht gekauft, weil ich weiß, dass es ein Wahnsinns-Zeitfresser ist und ich habe momentan noch zu viel zu tun. Brave New World ist, glaube ich, auf jeden Fall empfehlenswert. Es sind sogar die Features drin, die das vorherige Add-on gebracht hat, Gods and Kings. Also das hat ja irgendwie Religion noch weiter ausgebaut. Das ist jetzt hier auch drinne. Das Einzige, was dann quasi den Kauf des vorherigen Add-ons rechtfertigen würde, wären halt die Völker und Szenarien. Also die bleiben halt exklusiv für das vorherige Add-on, aber die Gameplay-Elemente, die sind jetzt auch im neuen dann schon integriert. Aber das hat von euch auch noch keiner gespielt, oder?
Nee, ich habe nur Gods and Kings und das auch nur bis jetzt ein, zwei Mal gespielt. Ich finde auch niemanden, so, der mit mir Civ spielt, irgendwie.
Ja, also, das ist halt, also, wir haben das ja mal ein paar Mal gemacht, Multiplayer gespielt und das ging ja dann immer bis in die Morgenstunden, weil man da...
Ja gut, wir haben teilweise aber auch erst irgendwann um 12 angefangen, also...
Na gut, ja.
Wenn man mal aber Sonntag irgendwie 17 Uhr anfängt und dann bis abends zockt, dann geht das schon, also... Und dann vielleicht einfach speichert und dann am nächsten Sonntag wieder spielt. Ist ja kein Ding. Funktioniert da alles.
Ja. In dem Zusammenhang ist eigentlich auch noch ganz interessant, dass sie jetzt neue Multiplayer-Modi eingebaut haben, beziehungsweise neue Optionen, die man im Multiplayer-Modus einstellen kann. Und zwar kannst du es einstellen, dass du gar nicht mal gleichzeitig miteinander verbunden sein musst, sondern du kannst auch quasi deinen Zug machen, während der andere offline ist. Und dann schickst du quasi, also dann beendest, machst du so das alles, was du in deinem Zug machen möchtest, beendest den und dann wird dein Kumpel quasi benachrichtigt, dass du deinen Zug gemacht hast. Und wenn er sich das nächste Mal einloggt, kann er dann seinen Zug machen und dann wird der andere wieder benachrichtigt. Also das ist irgendwie ganz witzig.
Ja, an sich ganz witzig, aber ich mache Civ 5 ehrlich gesagt nicht nur für einen Zug an.
Ja, also, das stimmt. Also da sind die Ladezeiten viel zu lang, aber... Ja, wenn es jetzt ein bisschen zugänglicher wäre oder sich schneller starten ließe, dann wäre das eigentlich ganz cool.
Ich habe auch noch einen Tipp. Und zwar ist ein anderes
Skyrim.
Nee, auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie gut das Spiel tatsächlich. Okay, 82 bei Metacritic. Es geht sogar. Crusader Kings 2 kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber es gibt dort irgendwie eine ziemlich kranke Game of Thrones Mod. Ich bin da jetzt ständig drüber gestolpert und wie alle dort übste Lobesreden machen. Also wer sich mit dem Spiel auskennt, kann ja gerne mal so eine kleine Beschreibung in die Kommentare hauen, was das eigentlich so richtig ist. Aber so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, ist es halt auch ein taktisches Spiel. Zwar, glaube ich, nicht rundenbasierend, sondern Echtzeit. Aber so mit diesem, also schon diesem Landkartenstil, also so wie Civ ja auch aufgebaut ist, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Und man kann halt dann im Endeffekt halt direkt seine eigene Story schreiben. Also es enthält extrem viele Spoiler. Also jetzt nicht das, was ich sage, sondern das Spiel ist, oder diese Mod selbst. Also man sollte irgendwie alle Bücher gelesen haben, oder zumindest jetzt die ersten 4 Bücher gelesen haben, um die Mod halbwegs spoilerfrei zu spielen. Und die muss aber dann total krass sein und mit total viel Tiefe sein. Also man kann halt auch sagen, hier, man spielt Rob und sagt dann halt, nö, ich gehe überhaupt nicht zu den Twins. Also ich komme nie mit den Freys in Kontakt. Ich schließe jetzt lieber einen Pakt mit den Tyrells und dann nehmen wir King's Landing von hinten und so weiter. Also, und dort kommen dann halt total, also wenn du teilweise so liest, was Spieler dort für krasse Stories schreiben, die sie sich selbst erspielt haben, und dann denkst, krass, das ist eigentlich wie ein Paralleluniversum zum Buch. Und also wer da sich irgendwie begeistern kann, ich werde es mir früher oder später auch mal angucken, der sollte das auf jeden Fall mal tun. Also gerade jetzt jemand, der sich für Strategie begeistert und für Game of Thrones, für den ist das definitiv ein Tipp wert. Vor allen Dingen, weil es überall so gelobt wird.
Das war doch sogar auch letztens im Deal, glaube ich. Oder?
Ja, genau. Ah, okay. Vielleicht kommt es sogar nochmal. Und die Mod können wir ja dann verlinken am Ende. Quatsch, unten in den Leserservice. Ich bin gespannt, ob da tatsächlich das mal auch einer spielt und uns dann mal Bescheid sagt, wie es so ist. Weil mich würde das echt mal brennend interessieren. Ich bin ja nur eigentlich nicht so der Strategie-Fan, aber Game of Thrones-Fan. Oder insgesamt A Song of Ice and Fire-Fan. Und ja, mal schauen, wenn ich das so höre, dass man dort seine eigene Geschichte schreiben kann mit den Charakteren, die man ja kennt, dann ist das schon ganz cool.
Ich glaube, ich werde das einfach ausprobieren.
Okay, also, oder du, ja.
Du hast mich da jetzt gerade irgendwie dran verkauft. Also du hast mir das gerade verkauft, das klingt echt gut. Aber ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es so krass spoilert, wenn du deine eigene Geschichte da quasi schreiben kannst. Oder ist es dann so, dass es irgendwie festgelegte Events gibt, so ab dem Zeitpunkt stirbt der und der?
Ich denke fast, es wird wahrscheinlich trotzdem Events geben, also wobei, oder es gibt einen Kampagnenmodus, das kann ja auch sein, es gibt wieder einen Endlosmodus, wo du deine eigenen Sachen machen kannst, und es gibt eine Kampagne irgendwie, weil ich hatte jetzt irgendwie gelesen, dass man spoilerfrei bis zu Robots Rebellion spielen kann und danach sollte man aufhören, wenn man noch nicht hier A Feast for Crows oder A Dance with Dragons gelesen hat. Also es scheint auch einfach einen Kampagnenmodus zu geben.
Achso.
So, okay. Aber das, also wie schon gesagt, das ist natürlich cool, wenn du es probierst. Und dann habe ich jetzt doch noch einen Skyrim-Tipp, mehr oder weniger. Das ist auch eine Mod, die extrem krass gut gerade ankommt. Nennt sich Falskar, wenn ich mich recht entsinne. Also zumindest geht es in das Land Falskar. Und es ist eine riesige Mod mit eigener Insel und ungefähr 20 Stunden, das muss man sich mal überlegen für eine Mod, 20 Stunden Gameplay. Und ich habe da jetzt schon mal angefangen zu spielen, ist auf jeden Fall, macht einen sehr guten Eindruck. Die Sprecher sind hervorragend, also reichen locker ans Hauptspiel ran. Und auch so, das, so von den Quests und so, macht's einen ersten, war der erste Eindruck echt gut. Und es ist halt einfach ein riesiges Projekt. Also es ist ja 20 Stunden Umfang, ist ja größer als die beiden Add-ons zusammen. Die hatten ja, glaube ich, 10 Stunden oder so.
Ja.
Oder ja, irgendwie so. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vor allen Dingen mit extra Insel. Und die muss auch sehr gut gebaut sein. Aber ich habe jetzt halt noch nicht ganz so viel sehen können. Kann ich ja auch mit reinschmeißen.
Das ist echt cool, dass jetzt so langsam diese größeren Mod-Projekte fertig werden und so.
Ja. Darauf habe ich ja auch ewig gewartet. Also ich, Oblivion hatte ja bei mir so extrem gewonnen, weil es dann so riesige Mods gab, wie hier diese Massive-June-Reihe irgendwie. Das waren, glaube ich, ein Dreiteiler oder so. Mit ganz vielen abgefahrenen Quests und so, wo man dann plötzlich so quasi durch irgendwelche Portale in eine Stadt reist, die man kennt, die aber dann von Zombies befallen ist und so, und man muss sich dort durchschlagen und die ganze Stadt ist total zerfallen und kaputt. Das ist halt extrem cool gewesen und ich freue mich da, wenn jetzt langsam auch solche Skyrim-Quests dann mitkommen, solche guten. Ja. Ja, genau. Das war so das, was mir jetzt noch so eingefallen ist an Tipps.
Ja, dann bleiben wir doch gleich bei Community-Sachen und so. Wir haben wieder so ein paar Fragen und Kommentare bekommen zur letzten Folge und allgemein. Letzte Woche hatten wir ein bisschen über The Walking Dead geredet. Und da wurden wir gefragt, was wir denn so von anderen Zombie-Spielen halten. Also wie finden wir DayZ, Dead Rising 3, ja, und all so eine Titel. Ja, also seid ihr den Zombies schon überdrüssig oder mögt ihr das Genre noch?
Ich mag's noch total. Also ich steck da noch irgendwie voll drin. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Art und Weise an. Also man muss es halt, sag ich mal, so eingrenzen, nur weil ein Spiel Zombies hat, hat es mich natürlich noch nie gewonnen. Aber ich bin jetzt noch, also ich bin jetzt die Zombies noch eine Light sozusagen. Und DayZ hat, oder DayZ, ich weiß gar nicht, ich weiß immer noch nicht, warum es die Leute DayZ nennen, weil wird Z, ne, als Z ausgesprochen.
Nein, weil die Jay-Z ja auch Jay-Z nennen.
Sie dachte, ist doch Englisch, ist amerikanisch.
Also ich weiß auch. Was denn, die Briten sagen Z? Ich dachte, genau. Ach so, okay, gut. Alles klar, komische Amis. Genau, DayZ halt. Fand ich ja extrem cool und freue mich jetzt auch auf den Standalone, auf den Standalone-Titel, der jetzt bald kommen sollte. Beziehungsweise dann auf die Arma 3 Mod, je nachdem, was am Ende dann tatsächlich besser ist.
Naja, also auf der Gamescom soll es wohl spielbar sein. Das heißt wahrscheinlich im Umkehrschluss, dass man es vor der Gamescom nicht zu Hause spielen kann.
Ja. Wann ist die Gamescom? Irgendwann im August, oder?
Ja, ich hoffe.
Okay, ich hoffe. Ja, also wie gesagt, den Standalone-Teil, auf den freue ich mich tierisch, weil DayZ hatte halt so ein ganz, also ein Spielgefühl quasi, was ich sonst aus keinem anderen Spiel kannte. Und ja, ansonsten Dead Rising habe ich jetzt nie gespielt, weil ich keine Konsole hatte, aber gab es da einen PC-Teil? Zweiter Teil oder so, gab es den auch auf PC?
Dead Rising gab es den zweiten Teil auf PC und den DLC zum zweiten Teil auf
PC. Ja. Gut, habe ich noch nie gespielt, aber muss ja auch sehr lustig sein, muss ja eher so reines Gemetzel sein.
Und ja, das ist so ein absolutes Fun-Spiel, irgendwelchen Zombies verrückte Hüte aufsetzen und sie dann irgendwie abmessen. Mit der Kettensäge zersägen, ja, sowas.
Gut, dann sowas wie Left 4 Dead brauchen wir ja wahrscheinlich nicht drüber reden, das ist ja eigentlich ein extrem cooles Koop oder auch, sag ich mal, Partyspiel, also ne Party im Sinne von Wii Party, Wu und so, sondern mit anderen gegen andere und so. Und was gab's denn? Na gut, es gibt ja viel, extrem viele Zombie-Spiele in letzter Zeit. Manche sagen da ja auch schon so, Zweiter Weltkrieg und Zombie wird langsam ein Thema, was die Vielzahl der Spiele anbetrifft, aber noch ist es für mich ne alt, aber ich bin mal gespannt, was ich so in einem halben Jahr sag.
Ja, also ich muss sogar sagen, dass, also ich finde gar nicht, dass es so viele gute Zombie-Spiele gibt oder quasi Zombie-Spiele, die das machen, was ich mir erhoffe. Also ich bin halt so Fan von den Romero-Filmen oder von Filmen wie Omega Man oder Last Man on Earth, die halt so diese Einsamkeit innerhalb von so einer Zombie-Apokalypse einfangen. Und das ist dann halt diese ganze nihilistische Weltsicht und so. Im Prinzip, wenn haufenweise Menschen nur noch Zombies sind, dann ist es ja schon, da entsteht ja die Frage, lohnt es sich überhaupt noch weiterzuleben? Und bisher hat das eigentlich für mich bloß DayZ so richtig gut eingefangen. Und ja, eben Telltale's The Walking Dead. Und das sind halt zwei Spiele von tausenden Zombiespielen. Also bisher werden Zombies halt irgendwie nur so als lustige Gegnertypen eingesetzt, aber so richtig tiefgründige Themen werden gar nicht so oft behandelt. Ich bin bei The Last of Us noch nicht durch, deshalb mag ich da jetzt noch nicht so drüber urteilen. Ich glaube mal, das ist dann schon einer der positiven Zombie-Vertreter. Aber ja, also drei Spiele sind ja dann doch nicht so viel. Also wenn man mal überlegt, wie viele gute Zweite Weltkriegsspiele man hatte oder man hat, dann ja, dann haben wir da bei Zombies noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also mich interessiert dann halt einfach auch so dieses, was passiert dann mit den überlebenden Menschen innerhalb von so einer Zombie-Apokalypse. Und in DayZ, da entwickelt sich das halt alles so cool dynamisch. Also da kommt es halt dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie gut ist das Spiel ausbalanciert. In der Mod war es dann so, dass es sich überhaupt nicht gelohnt hat, mit anderen zusammenzuschließen, sondern hat dann einfach jeder, sobald er einen Mensch gesehen hat, sofort abgeschossen. Aber ich denke mal, wenn die Standalone-Version dann so Gruppenfeatures anbietet und das irgendwie ein bisschen attraktiver macht, dann fände ich das schon interessant, wenn sich einfach so zufällig Menschen zusammenschließen, die jetzt nicht einfach bloß so als Freunde im Multiplayer spielen, sondern die sich dann wirklich online auch irgendwie erst kennenlernen und ja, wo sich dann irgendwie sowas entwickelt. Tja, State of Decay soll auch, glaube ich, ziemlich gut sein. So Open-World-Zombie-Spiel. Aber das habe ich leider noch nicht gespielt.
Gibt's auch nur auf der Xbox, oder?
Genau, ja. Und es ist ja im Prinzip auch so ein Testprojekt gewesen. Wenn State of Decay gut ankommt, dann wird das quasi weiterentwickelt zum MMO. Ja, ich weiß halt bloß momentan noch nicht, was dann der Unterschied zu DayZ sein soll, außer dass es Third Person ist. Na gut, DayZ ist eigentlich auch Third Person. Ja. Ist dann, wahrscheinlich ist State of Decay dann eher so der Arcade-Vertreter und DayZ dann der realistische Vertreter. Joe, speziell zu Dead Rising 3 wurden wir im Kommentar gefragt, aber da können wir ja noch gar nicht so viel dazu sagen. Da gab es ja bloß die E3-Videos. Also da hatten wir ja im E3-Special schon so ein bisschen was drüber gesagt. Ihr fandet das, glaube ich, ganz beeindruckend, wie viele Zombies dargestellt werden können in Dead Rising 3, also auf einmal. Ich fand es ein bisschen schade, dass es halt so recht düster zu sein scheint und dieser ganze Fun-Faktor irgendwie rausgeschmissen wurde. Also mir erschließt sich jetzt gerade nicht so wirklich, warum man das ganze Dead Rising 3 nennt. Weil so auf den ersten Blick scheint es gar nicht mehr miteinander.
Dann könntest du aber auch sagen, warum hat man Far Cry 2 genannt?
Ja, eben. Also das verstehe ich halt auch nicht. Also das ist halt einfach bloß dieses typische Spiele-Ding, dass man auf Marken beruht, obwohl es eigentlich was total anderes ist.
Ja, also wenn halt schon eine Marke irgendwie erfolgreich ist und dann von einem gleichen Entwickler oder auch eine Lizenz von einem Entwickler gekauft wurde, warum das dann nicht genauso nennen?
Also ja, schon, ja, aber
ist doch nur Werbung. Also du hast weniger Werbearbeit dann.
Ja, ich verstehe schon den Gedanken dahinter, aber ich finde es irgendwie ein bisschen einfallslos und ein bisschen schade. Also bei Filmen, da ist es ja, da hast du halt wenigstens, also da hast du halt auch so Iron Man 1, 2 und 3, aber Thor heißt dann eben nicht Iron Man Doppelpunkt die Thor-Geschichte oder so. Keine Ahnung. Also bei Filmen, da ist man halt so mutig, einfach ein Ding auch mal einen neuen Titel zu geben. Naja, ja.
Cool, ja, naja. Filme haben halt auch automatisch ein viel größeres Publikum als Spiele und da ist es auch nicht so riskant. In Spielen gehen manche Publisher, denke ich zumindest, lieber auf Nummer sicher. Und wählen was aus, wo sie irgendwie denken könnten, dass es sich gut verkauft. Und in den Filmen machst du ja auch noch viel Werbung schon durch Darsteller oder auch durch irgendwelche Festivals, auf denen du mit deinen Filmen gewesen bist und wo sie vielleicht gut ankamen. Irgendwelche Previews. Ich denke, da ist die Werbeplattform auch eine ganz andere als jetzt bei Spielen. Du hast in Spielen halt auch keinen Hauptdarsteller, der dann irgendwie mal ein Interview gibt und sagt, wie er sich bei dem Day gefühlt hat oder sonst was. Gibt's halt alles nicht. Ich denke, bei Filmen ist es einfach insgesamt eine andere Sache.
Man könnte das ja trotzdem irgendwann mal anfangen zu etablieren, dass man, oder es ist ja teilweise so, wenn man weiß, Blizzard steckt hinter einem Spiel, dann kaufen das haufenweise, weil sie wissen, dass Blizzard dahinter steckt. Das ist ja quasi das Äquivalent zu einem Regisseur. Also wenn ich weiß, Steven Spielberg macht den Film, dann gucke ich mir den an. Und wenn ich weiß, Blizzard macht ein Spiel, dann hole ich mir das Spiel. Also das hat ja quasi den gleichen Rufeffekt.
Wer hat nochmal Aliens Colonial Marines gemacht?
Ja gut, Gearbox.
Gab's davon nicht auch schon mal ein gutes Spiel? Ich meine ja nur, Aliens vs. Predator, das war jetzt oder? Praktisch so, ich meine von Gearbox gab's ja schon mal ein gutes Spiel. Ja, das meine ich jetzt halt, das war jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber genauso wie manche Filmemacher oder manche Schauspieler auch irgendwo Fails hatten, hat halt auch die Spielebranche ihre Fails. Und dann ist ein Name trotzdem irgendwas, was sich bei einem Spiel leichter verkaufen lässt. So. Also George Clooney hat über einige Jahre bestritten, dass er überhaupt in den alten Batman-Teilen mitgespielt hat. Ich meine ja nur.
Ja, also ich sehe schon den Unterschied. Aber ja, also ich fände es halt trotzdem irgendwie cooler, wenn man bei Spielen den Stil nicht nur am Spielnamen erkennen würde, sondern am Entwickler dahinter. Also da, und das ist ja teilweise so. Also Naughty Dog, da kann man sich halt sicher sein, dass sie gute Charaktere haben. Und ob das jetzt ein Uncharted ist oder Last of Us, also da merkt man halt schon, dass Naughty Dog dahinter steckt. Und The Last of Us hat ja auch mit einem neuen Namen gut funktioniert. Ja, also
selbstverständlich, aber zum Beispiel gab es große Kritik an Far Cry 2 und es hat sich aber trotzdem gut verkauft. Und stell dir jetzt aber mal vor, es hätte gehießen Rumpelstilzchen in the Hood. So, statt Far Cry 2. dann hätte sie es vielleicht nicht so gut verkauft, weil dann vielleicht einige erstmal auf ein Review gewartet hätten und dann geguckt hätten, ja, was wird kritisiert, auch vielleicht an nicht nur von Redaktionen, sondern vielleicht auch einfach von Kumpels oder sonst was, und die hätten vielleicht gesagt, ey, ist scheiße. Und dann hätten sie es sich nicht gekauft. So hieß es Far Cry 2 und sie haben es vielleicht vorbestellt, weil sie den ersten Teil mochten.
Also ich hätte es besser gefunden tatsächlich, wenn Far Cry komplett anders geheißen hätte.
Ich auch. Aber ich denke, wirtschaftlich war es die beste
Ja.
Variante, es so
Ja,
zu machen.
das stimmt schon. Ja,
Vielleicht
stimmt.
sogar für den dritten Teil jetzt. Der kam zwar gut an in den Redaktionen und auch bei den Spielern, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, einfach, dass da Far Cry 3 stand und nicht irgendwie verwöhntes Muttersöhnchen fliegt auf die Insel als Spielename, hat es vielleicht schon mal mehr Vorbesteller gehabt. Ich meine, gut, da macht natürlich da auch das Marketing eine Menge mit und das war bei Far Cry 3 ja auch sehr gut. Das muss man in dem Beispiel natürlich mit anmerken. Aber ich denke schon, dass ein Name irgendwie für zumindest einige Leute irgendwie was macht. Und lass es ein 10%-Bruchteil sein, das sind trotzdem noch 10%. Also.
Ja, es wäre cool, wenn es dann irgendwie ein Wendecover geben würde, wo dann auf der Rückseite ein komplett anderer Titel ist, so wie die Entwickler es eigentlich nennen wollten. Vorne auf dem normalen Cover hast du dann halt irgendwie Bioshock 5, also, und auf dem Wendecover steht dann, ist dann nicht nur ein anderes Motiv, sondern eben auch der Titel, wie sie es eigentlich nennen wollten. So. Naja, Wunschdenken.
Ich persönlich finde gute originelle Namen für Spiele und Filme ja auch sehr geil. Also ich denke, Name macht auch schon mal viel her. Also für mich ist es so. Was schon vom Namen her cool klingt oder auch interessant klingt oder geheimnisvoll oder sonst was, kann das für mich schon so auch so ein klein wenig Atmosphäre mit ausmachen, so von vornherein, wie ich da drauf Bock hab, so.
Ja, was sind denn so unsere Lieblingsspieletitel? Also einfach nur vom Namen her. Würde euch da was einfallen?
Also, um jetzt erstmal ohne groß nachzudenken, würde ich jetzt erstmal sagen, Far Cry. So wird es doch eigentlich auch betont, oder? Es wird doch eigentlich eher
Far
Far Cry und nicht Far Cry ausgesprochen, oder? Es ist doch der ferne Schrei und nicht der ferne Schrei.
Das ist halt so die deutsche Bezeichnung.
Ja, nee, das war nur so eine Frage zwischendrin. Aber das ist an und für sich ist es ein cooler Titel, der aber eigentlich jetzt so mit dem Spiel an sich überhaupt nichts zu tun hat. Und da fehlt mir dann halt schon wieder die Verbindung. Also es muss natürlich auch so sein, dass der Titel, wenn, auch wenn er cool ist, dann irgendwie dann auch mit dem Produkt übereinstimmt so ein bisschen.
Ja.
Also ich mag ja The Mighty Quest for Epic Loot, finde ich ja immer noch total cool als Titel. Weil der bringt es einfach halt direkt auf den Punkt. Er ist halt beschreibend und ne, irgendwie künstlich aufgebläht. Aber ich weiß nicht, das ist halt perfekt. So könnte
Na,
halt
es
jedes
ist schon ein bisschen
Action-Rollenspiel,
aufgebläht, also ist
gut,
schon ein
das ja,
bisschen.
aber so könnte halt jedes Action-Rollenspiel heißen, es würde funktionieren.
Ja, das stimmt.
Und na gut.
Ich denke, The Last of Us ist ein guter Titel, aber da weiß ich es noch nicht, weil ich das Spiel halt noch nicht durchgespielt habe. Es kommt halt auch so ein bisschen drauf an, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob es dann wirklich Fokus auf praktisch dieses. Ja, so wie ich den Titel verstehe, in Zusammenhang mit einem Endzeit-Szenario, heißt es nicht einfach nur die letzten Überlebenden, sondern auch irgendwas in die Richtung, ja, die letzten, die irgendwo an irgendeiner Stelle auch noch Mensch geblieben sind. Und das kann ich bis jetzt zu dem Zeitpunkt, bis zu dem ich gespielt habe, noch nicht so bestätigen. Aber das kann ja noch kommen. Also.
Verdammt, das muss ich mir mal unbedingt aufschreiben. Das ist eigentlich gerade der perfekte Satz gewesen, wenn wir einen Spoilercast machen.
Ja, nein, aber ich sage ja nur, das wäre eigentlich ein sehr cooler und sehr atmosphärischer Name. Es kommt dann aber auch wieder drauf an, wie ist es in dem Spiel umgesetzt. Also für mich zumindest, weil das ist für mich eigentlich nicht tatsächlich nur diese Aussage, ja, die letzten, die übrig sind, sondern das hat für mich eine tiefere Bedeutung. The Last of Us, also das, was die Menschheit mal gewesen ist und das, was sie vielleicht auch sein soll und das, was davon übrig bleibt eben. Ja, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, noch in dem, wie ich es durchspiele, könnte das vielleicht auch einer meiner liebsten Spieletitel sein, so wie ich das jetzt ganz spontan beantworten könnte. Ich meine, der Rest ist halt einfach irgendwo Rotz, Medal of Honor. Ja, hier, Ehrenmedaille. Ich nenne mein Spiel Ehrenmedaille. Oder Call of Duty, Ruf der Pflicht. Oder Tony Hawk's Pro Skater. Oder Rainbow Six ist jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ. Das ist halt einfach die Spezialeinheit Rainbow Six Zeugs. Oder Ghost Recon Advanced Warfighter ist halt, das sind halt die Ghosts. Das ist das Ghost Recon. Oder Vietcong. Oh, es geht um den Vietnamkrieg. Es geht um Vietcong. Wow. SimCity, irgendwie, wow, man simuliert irgendwie, dass man sich seine eigene Stadt aufbaut und da rennen dann auch noch simulierte Leute rum. Okay. Anno 1602, okay, es war 1602. Wahnsinn.
Ja, wobei ich bei der Anno-Reihe, da finde ich es immer ganz interessant, dass die Quersumme immer die gleiche ist.
Nee, stimmt ja auch nicht mehr.
2070 war doch jetzt letzte, oder?
Ja, 2070 ist das letzte und das ist 9. Nee, 1602 ist aber auch 9. 1503 ist auch 9. Aber es gab, glaube ich, 1704. Irgendwie sowas. Es gab, glaube ich, 17-0 irgendwas und das war außer der Reihe. Also irgendein Spiel war außer der Reihe.
Ah nee, es ist tatsächlich 17-0-1.
Echt?
Warte mal, ich kann einmal kurz schauen, ob es sowas gab. Das ist krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Also 16-0-2, 15-0-3, 17-0-1, 14-0-4, 20, ja doch. Anno Online.
Das Anno Online hat's versaut.
Ey, scheiße, nee, dann stimmt's ja doch. Okay, na ja, gut, das ist cool, dass die Quersumme immer gleich ist, aber schlussendlich hat's auch nichts, auch keine Bewandtnis, also ist insofern auch kein atmosphärischer Name oder so, also das, der Name an sich dann von dem eigenen Produkt.
Jetzt weiß nicht,
fällt
aber
euch
endlich,
noch irgendwas ein?
Jetzt weiß ich aber endlich, wie die auf die halt komischen Zahlen kamen. Also ich habe mich immer gefragt, wo die komischen Jahreszahlen herkommen. Warum denn einfach Anno 1700, Anno 1500, Anno 1600, aber gut. Jetzt willst du das auch endlich. Cool.
Resident Evil.
Ja.
Also Resident Evil 6 oder 4 oder 5 dann vielleicht nicht mehr, aber Resident Evil an und für sich nur könnte man vielleicht schon damit reinnehmen.
Was heißt das denn eigentlich, Resident Evil?
Na, Resident, also so wie ich es verstehe.
Einwohner.
Also ja, naja, nicht Einwohner, aber ein Verb dafür halt.
Der böse Bewohner des Körpers, quasi, wahrscheinlich. Oder so.
Ja, oder halt auch dieses, man könnte das halt auf zwei Arten sehen. Einmal entweder so, wie es angefangen hat, in dieser kleinen Stadt, Raccoon City, die überhaupt nichts davon mitbekriegt hat, dass halt in ihrem Ort diese Umbrella Corporation diese Biowaffenversuche gemacht hat und die dann auch praktisch an die ans Äußere gedrungen sind. Also praktisch ein Böses, was in dem Ort sitzt, aber wovon der Ort nichts mitkriegt. Das wäre ja atmosphärisch schon mal ziemlich geil. Oder wovon der Ort erst was mitkriegt, wenn es praktisch ausbricht. Oder man kann es auch noch auf eine philosophische Ebene betrachten, so dieses insgesamt, dieses allgegenwärtige Böse, was immer irgendwo sitzt. Das wäre vielleicht dann auf die Serie betrachtet dann besser anzuwenden, weil es gab ja nicht nur den ersten Teil mit dem einen Umbrella-Ding, es ging ja dann weiter, Resident Evil 4 mit irgendwelchen, gut, die haben da, glaube ich, auch Hilfe von der Umbrella Corporation gekriegt oder irgendwie so war das. Aber es geht ja dann auch, das wird ja immer globaler und bleibt dann halt nicht nur an diesem einen Ort, sondern dehnt sich Resident Evil 5 sogar nach Afrika aus und so weiter. Also praktisch dieses allgegenwärtige, ständig anwesende Böse, was es irgendwie gibt. Hm. Weil immer jemand irgendwie was Böses will, halt. Wie Umbrella zum Beispiel. Ah. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nicht das Originellste, aber das ist noch ein Name, der klingt einigermaßen, der trifft im Endeffekt zu auf das Spiel oder auch die Reihe und den kann man da drauf auch anwenden. So, also der passt da vollkommen rein. Sag ich mal.
Also dämliche Titel, ganz kurz, finde ich noch, zum Beispiel Divine Divinity, habe ich immer gehasst. So, Divine Divinity. Und kürzlich The Incredible Adventures of Van Helsing ist auch so, ich weiß nicht, so, wer denkt sich sowas aus? Warum nennt man das nicht einfach Van Helsing oder so? Also wahrscheinlich, weil es das schon gibt, aber The Incredible Adventures of Van Helsing. Ja gut, Was ich dann ganz cool finde, ist zum Beispiel Limbo. Finde ich, ist ein ganz cooler Titel, auch wenn man so das, wenn man das so in Betracht mit dem
ey,
Spiel zieht.
Limbo! Scheiße!
Okay.
Das war ein Lambok-Zitat, Mann.
Okay, aber nee, echt, ich finde
das
halt. Einer
der besten deutschen Filme.
Ich finde das halt ganz cool in Bezug auf das Spiel.
Wieso?
Na, du bist ja eigentlich quasi in dem Limbo unterwegs, also in dieser Zwischenwelt Zwischenstufe zwischen Welt und Hölle und so, und das kommt ja eigentlich im Spiel selbst, wird dir das ja nicht gleich vorgekaut, dass du dich daran aufhältst. Also manche denken ja einfach, die sind in einem gruseligen Wald unterwegs, so. Die ziehen die Verbindung gar nicht. Und da finde ich das eigentlich ganz cool.
Ich möchte ganz kurz was einwerfen, was mir gerade deswegen einfällt, ich auch immer doof fand, was ich nie so richtig gerafft habe: Half-Life.
Ja.
Stimmt. Erklär mir bitte Half-Life. Wo kommt der Titel her bezüglich dem Spiel? Also.
Ist schon. Hab's auch nie gespielt. Bisher.
Okay. Alles klar. Selbstdisqualifikation.
Ja, genau.
Nee, alles gut. Muss man nicht spielen, wenn man es nicht mag. Aber ich habe nie den Namen verstanden, was der eigentlich da in der Kombination zu suchen hat. Du vielleicht?
Nee.
Welchen Titel ich immer toll fand, war Mirror's Edge. Fand ich irgendwie ganz cool. So Spiegelkante. So in dieser, du stehst halt quasi in dieser aalglatt geleckten Stadt, bist du halt quasi am Rand des Legalen und so. Finde ich eigentlich ganz cool. Fetzt mir. Und das hat auch, ja, wissen wir. Aber sonst, wenn ich so gerade meine Steam-Liste durchschaue, wüsste ich jetzt nicht direkt coole Namen. So. Ist halt alles irgendwo Standard. Cool finde ich ja Dark Souls Prepare to Die Edition. Ne? Aber jetzt so direkt, wo ich sage, wow, Wahnsinn. Haut mich jetzt vom Hocker.
Na, Deus Ex ist eigentlich auch cool.
Deus Ex Human Revolution.
Ja, auch mit Human Revolution, aber schon auch einfach nur Deus Ex.
Also was ist denn das überhaupt?
Was das jetzt bedeutet, weiß ich gerade gar nicht so genau, aber ich habe mir das schon mal durchgelesen auf jeden Fall. Das hat irgendeine Schöpferbedeutung, glaube ich. Deus Ex Machina heißt das. Gott aus einer der Theatermaschine.
Was? Das Spiel heißt Gott aus einer Theatermaschine.
Nein, der Spruch heißt Deus Ex Machina oder Machina. Und das ist eine Lehnübersetzung aus dem griechischen Blablabla und bezeichnet ursprünglich das Auftauchen einer Gottheit mit Hilfe einer Bühnenmaschinerie. Also praktisch so eine Schöpfungssache, die durch künstliches Zeug hervorgebracht wird. Und das ist gerade auch auf Human Revolution, finde ich das sehr passend.
Na gut,
den ersten Teil habe ich leider nicht durchgespielt, aber den Namen fand ich immer interessant. Und ich glaube, Deus Ex hatte ja auch schon immer was mit Selbstverwirklichung und so weiter zu tun, oder? Felix, hattest du den ersten Teil nicht gespielt?
Ja.
Und? Wir erwarten Antworten.
Ich habe gerade nochmal wegen Titeln geguckt. Was war nochmal die Frage?
Na, dass Deus Ex schon immer sowas mit Selbstverwirklichung und auch
klar.
Ein bisschen
also,
göttlicher Schöpfung und so, die aber künstlich erzeugt wird.
Also es geht eigentlich um künstliche Selbstverbesserung. Das ist ja dieses ganze Augmentierungsding, das spielt ja in Deus Ex eine ganz große Rolle, dass sich halt die Menschen immer mehr zu Maschinen verwandeln, dass da irgendwie noch Augenimplantate und künstliche Beine und alles Mögliche.
Ja.
Genau.
Da ist das ist eigentlich cool. Name eigentlich auch sehr gut für das Spiel oder die Spielreihe. Kurze Zwischenfrage, heißt das Spiel eigentlich Watch Dogs oder Watch Dogs?
Nee, Watch Dogs, also Wachhunde. Also geht nicht darum, Hunde zu beobachten.
Das wäre cool.
Okay. Ja, nee, hätte ja sein können, irgendwie der Hund als niederes Wesen sozusagen, als Tier, das Beobachten halt, die Kontrolle darüber haben.
Also, nee, also ich denke mal wirklich Watch Dogs, also Wachhund einfach.
Alles klar. Wollte ich
aber
mal
wo wir gerade bei Dogs sind, Sleeping Dogs, macht zwar eigentlich keinen Sinn in Bezug auf das Spiel, soweit ich es jetzt gespielt habe, aber das ist eigentlich auch ganz cool.
Na, gibt's nicht irgendwie den Spruch, schlafende Hunde weckt man nicht oder so?
Naja, ich habe halt das Spiel noch nicht komplett durchgespielt.
Ja, schlafende Hunde beißen nicht oder so.
Nein. Nee,
weckt man nicht.
Man soll keine Hunde schlafende beißen. Hunde wecken.
Genau, und Hunde, die bellen, beißen nicht so rum aus.
Ja, aber Hunde, die schlafen, bellen auch nicht, also.
Analogie-Podcast.
blöde Titel finde ich, War of the Roses. Ist irgendwie, finde ich irgendwie albern. Also ist halt so ein Mittelalterspiel, wo man sich so bekriegt. Und das ist halt der Krieg der Rosen. Es ergibt Sinn, weil das Szenario halt dieser englische Rosenkrieg ist, aber so als Spieltitel War of the Roses, so, ja, bekämpfen sich Blumen oder was. Also ist irgendwie nicht gerade sehr catchy. Cool finde ich, wie Erik schon gesagt hatte, Last of Us. Allerdings stelle ich mir da es schwer vor, einen zweiten Teil zu machen. So Last of Us 2. Ist dann auch irgendwie doof. Bioshock Infinite finde ich ziemlich cool. Gerade auch so auf den Twist bezogen. Ist auch wieder ein Spiel, wo ein zweiter Teil irgendwie blöd klingen würde. Bioshock Infinite 2. Aber ja, in Bioshock, in diesem Bioshock an sich, da vereint sich ja sogar wieder die Entwicklervergangenheit, weil die haben ja schon System Shock gemacht. Das hat ja auch dieses Shock drin. Und Bioshock. Wie bei
Crysis.
Genau.
Alles Cry beinhalten.
Genau, die haben immer dieses Y jetzt bei Rise. Es wird ja eigentlich mit I geschrieben, hat aber auch ein Y, weil es von Crytek ist. Das finde ich eigentlich auch ziemlich clever. Ja, ansonsten so gute Titel von Indie-Spielen. Ich weiß nicht, kennt ihr Dejoban Games?
Genau, habe ich richtig ausgesprochen?
Genau, und dann Bindestrich Reckless Disregard for Gravity.
Herrliches Spiel.
Ja, das ist ein ziemlich cooler Titel. Dejoban hat dann noch gemacht The Wonderful End of the World. Klingt eigentlich ganz cool. Die haben den Spieltitel 1-2-3 Kick It und dann in Klammern Drop That Beat Like an Ugly Baby. Total bescheuert, aber die Titel mag ich irgendwie von denen. Und dann hatte ich
noch. Ich möchte noch irgendwas. Kurz Heavy Rain einwerfen, wenn es gestattet ist.
Nee.
Okay, ja, das ist auch cool, das stimmt.
Wir kommen der Sache näher.
Der Bezug Heavy Rain zum Spiel ist einfach viel offensichtlicher als Fahrenheit.
Ja, Fahrenheit hieß ja dann auch, glaube ich, in einem anderen Land. In den USA hieß es, glaube ich, The Indigo Prophecy, oder?
Kann gut sein. Also das ist mal wieder so ein Beispiel für dumme Übersetzungen in Deutschland. Also.
Nee, in UK hieß es auch Fahrenheit. Also.
Okay. Ja.
Dann noch ein Titel von Dejoban Games, Drunken Robot Pornography.
Macht ja überhaupt keinen Sinn.
Aber gut. Deine Lieblingsreihe, The Elder Scrolls, bist du damit zufrieden?
Na, eigentlich nicht, weil es kaum um die Elder Scrolls geht. Also um die tatsächlichen namensgebenden Elder Scrolls geht es halt eigentlich nicht so wirklich.
Naja, in Skyrim, da hatten die ja schon eine Rolle gespielt, aber in Oblivion kann ich mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern, dass irgendwas mit einer Elder Scroll war, oder? Da ging es doch nur um die Portale.
Ja, genau. Und jetzt bei Skyrim gibt es eine einzige Quest, glaube ich, mit Elder Scrolls tatsächlich. Also ist halt ziemlich für den Arsch eigentlich, so gesehen.
Das finde ich auch in Mass Effect irgendwie doof. Also, weiß ich nicht, das Spiel heißt halt Mass Effect, aber das beschreibt eigentlich nur diesen Mass-Effekt halt irgendwie das durch die Portale reißen, aber das die Spiele an sich, also da nutzt du das zwar, aber die Spiele drehen sich überhaupt nicht darum, also höchstens um die Schöpfer davon, diese Proteaner, aber.
Aber im dritten Teil, da spielen die doch eine ganz große Rolle, müssen die doch zerstört werden und das war doch irgendwie so ein ganz krasser Moment. Da hat das doch übelst dann Sinn ergeben. Ist das dann nicht wieder cool gewesen?
Naja. Dann nennt man es irgendwie das Vermächtnis der Proteaner oder irgendwie sowas. Das
Ey, es gibt so viele Titel, die Vermächtnis oder irgendwas haben. Legacy, ja, jedes dritte Spiel.
Nee, ja, stimmt schon. Dann eben irgendwie anders was mit Proteaner oder Proteanisch oder sonst was. Aber doch nicht Mass Effect. Das ist halt wirklich tatsächlich nur dieser eine Effekt, wenn du durch dieses scheiß Portal reist. Und das hat ganz entfernt was, oder nicht ganz so weit entfernt, es hat was mit denen zu tun, aber darum geht's in den Spielen eigentlich nicht. Also du kämpfst ja auch nicht dafür, dass der Effekt am Leben bleibt oder sonst was. Du kämpfst ja um ganz andere Dinge.
Ja. Ja. Eigentlich hätten sie es ja bestimmt gern Star Wars genannt. Aber es gab es halt schon.
Nee, mit Star Wars hat es nur auch nichts zu tun.
Ja. Ein Titel noch, ganz kurz. Finde ich sehr effektiv. Don't Starve. Für ein Spiel, in dem es um Survival geht.
So. Ja, das ist eigentlich auch cool, stimmt.
Naja. Dann ansonsten war, glaube ich, nichts mehr. Nee. Im Geek-Keller gibt es zurzeit einen ganz interessanten Thread. Da geht es um die Fortschritt der Grafik. Irgendwie um globale Beleuchtung und so. Also, dass sich irgendwie Spiele, so was Texturen angeht, zwar immer weiter verbessern, aber dass die Beleuchtung eigentlich noch recht rudimental, sagt man das?
Rudimentär.
Rudimentär ist.
Ey, ja. Rudi! Genau. Sei mal nicht so mental!
Ja, nee, ja, und irgendwie dann noch so mit Raytracing und alles Mögliche spielt da eine Rolle. Ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, weil ich eigentlich finde, dass ich mit der Grafik bin ich eigentlich zufrieden, die Spiele aktuell zu bieten haben. Ich habe eigentlich ganz andere Probleme mit modernen Spielen, aber ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Können wir ja mal verlinken, den Thread.
Mit der Gesamtsituation unzufrieden.
Ja. Zuletzt gespielt, um das noch abzuschließen. Wir haben ja schon angefangen, aber was haben wir außer den Steam-Sale-Titeln gespielt? Du hattest Gunpoint erwähnt, Tim.
Genau.
Musstest du schon lachen oder noch nicht?
Ja, ich musste tatsächlich auch schon lachen, weil die Dialoge, also selbst die, wie lange habe ich es gespielt? Vielleicht 5 Minuten? Nee, ich habe es vielleicht eine Viertelstunde gespielt. Nee, 20 Minuten sogar. Sind die Dialoge schon recht lustig? Also es fängt ja eigentlich schon lustig an. Und dann ist ja, sag ich mal, das Prinzip am Anfang total behindert, dass du einen Geheimagenten spielst, der super Springschuhe anhat und dadurch halt springen kann, so, und auch aus Fenstern springen muss und kann und dann immer aufklatscht und weiterläuft und so, also dass dir gleich auch am Anfang so als Texteinblendung gesagt wird, falls du es noch nicht mitbekommen hast, Höhen fügen dir keinen Schaden zu. Und ich denke, okay, gut, hier wird quasi gleich von Anfang an auf Realismus geschissen und das ist auch gut so. Und ja, insgesamt hat es jetzt schon relativ viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt. Aber es geht ja auch gar nicht ganz so lang, oder?
Ja, also maximal 3 Stunden. Hm. Aber in der Zeit wurde ich halt echt gut unterhalten, weil es ständig irgendeine Abwechslung gibt. Neue Gameplay-Mechaniken werden eingeführt und die Dialoge sind echt witzig.
Ja, also das ist, denke ich, noch ganz cool. Und ja, Fest habe ich ja nur kurz angespielt, da bin ich quasi im ersten Level jetzt noch, habe nur mal kurz mir das Spielprinzip angeguckt, das macht erstmal relativ viel Spaß. Terraria habe ich auch ganz kurz nur gespielt, 5 Minuten und dann wieder ausgemacht, weil ich keine Zeit hatte. Aber komme ich mal lieber zu dem, was ich wirklich gespielt habe, Scribblenauts Unlimited. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist im Endeffekt so, man spielt halt Maxwell, das ist so, also die ganze Grafik ist halt so wie gezeichnet, so eine Mischung aus gezeichnet und Puppenspiel quasi, also die Charaktere bewegen sich so wie Puppen oder wie solche, naja, kennt das noch jemand so, diese Papiermenschen, die man so mit, wie hießen die denn, diese Reißzwecken, die dann so am anderen Ende aufgeklappt werden konnten. Naja, auf jeden Fall, die man damit halt so zusammenklebt und dadurch haben sich dann die Gliedmaßen von den Papierfiguren immer so an diesen Punkt nur bewegt, so ganz, ganz abstrus. Naja, und das ist halt bei Scribblenauts so vom Stil auch so. Man spielt halt Maxwell, dieses kleine Strichmännchen, und die haben halt von, also Maxwell und Lilly, seine Schwester, haben halt quasi von ihren Großeltern 2 Geschenke bekommen. Lilly hat ein Geschenk, so einen Globus bekommen, wo sie an jeden Ort der Welt reisen können. Und Maxwell hat halt ein magisches Notizbuch bekommen, womit bewirkt wird, alles, was Maxwell in dieses Notizbuch schreibt, wird halt automatisch erstellt. Also egal, was er dort reinschreibt, es wird automatisch in die Welt gebracht. Egal, er kann auch, sag ich mal, Adjektive an sich und seine an andere Menschen geben. Also er kann halt Leute riesig, klein, fett, dick, dünn, aggressiv, friedlich und so weiter machen. Und also man merkt jetzt vielleicht schon, das ist kein Erwachsenenspiel. So, es ist ja auch ursprünglich ein Nintendo DS-Spiel, glaube ich, und wurde jetzt auf den PC gebracht. Und die Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, dass irgendwann halt Maxwell mal damit Mist getrieben hat und irgendein böser Zauberer hat dann Lilly verhext und die wird jetzt langsam zu Stein und man muss halt solche Star Rites sammeln, das sind solche Sternchen, die man fürs Lösen von Aufgaben bekommt um halt Lilly wieder zu entsteinern. Das klingt jetzt alles ziemlich kindisch, ist es auch. Und der ganze Stil ist auch relativ kindgerecht gehalten. Aber es macht halt unglaublich viel Spaß, weil man kann sich halt kreativ komplett frei entfalten. Es ist eigentlich wirklich fast egal, was man in das Notizbuch schreibt. Es wird erstellt. Selbst wenn man jetzt sowas schreibt wie Nuclear Bomb oder Shotgun oder so, also selbst sowas, wo man sagt, das gehört ja eigentlich nicht in so ein Spiel, wird dort mit eingefügt. Seltsamerweise Alkohol gibt es wieder nicht. Da merkt man wieder so diese Doppelmoral quasi, die von den Amerikanern herkommt. Und muss halt im Endeffekt dann einfach Aufgaben lösen. Die sind meistens erstens ganz seltsam gemacht. Also sind halt so eher lustige, kleinere Aufgaben, jetzt keine großen Kombinationsaufgaben. Zum Beispiel, ja, ich habe Angst vor Insekten, hilf mir, die Insekten zu vertreiben. Und dann kann man sich halt überlegen, erschafft man sich jetzt einen Flammenwerfer und fackelt alle Insekten ab oder gibt man dem einfach ein Insektenspray oder gibt dem das Adjektiv, was weiß ich, furchtlos oder so. Gibt halt ganz viele Möglichkeiten, die Aufgaben zu lösen und man wird halt dann meistens mit so einer lustigen kleinen Animation belohnt und so. Und es ist halt ein absolut tolles Entspannungsspiel. Ohne große, also man kann natürlich nicht sterben. Man kann zwar quasi K.O. gehen und muss dann wiederholen, aber es ist jetzt quasi ohne Bestrafung und so weiter. Es ist vom Stil her total süß. Die Musik ist toll. Und es ist halt einfach so ein Spiel, wo man mal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, quasi. Und ja.
Und es ist halt auch ein gutes Lernspiel, wenn du es in verschiedenen Sprachen spielst.
Stimmt, genau, ja. Also gerade jetzt Englisch kann man doch dann noch viele Vokabeln lernen, was jetzt weniger an der Sprachausgabe selbst liegt, sondern einfach an den Begriffen, die man ja selbst erstellen will. Also ich habe auch oftmals einfach mein Übersetzungsprogramm auf dem Handy nebenbei laufen, wo ich dann halt immer überlege, so scheiße, wie ist das denn jetzt gleich nochmal? Und dann überlege ich ewig lang und wenn ich es halt wirklich nicht weiß, dann kann ich es halt übersetzen und habe aber dadurch dann wieder neue Begriffe gelernt. Ist eigentlich ganz cool auch dafür. Und ja, einfach kreativ sich ein bisschen ausleben können, wer das sonst anderweitig nicht im Alltag machen kann, weil es auf der Arbeit nicht passt oder kein Instrument oder kein Malen oder sowas, dann ist das eigentlich ein guter Weg, da sich so ein bisschen auszuleben. Und ja, also war auch echt ein bisschen süchtig machend, weil es halt mal so ein angenehm, freundliches Spiel war, ohne irgendwelche Ziele. Und was auch vielleicht für viele wichtig ist oder was ich extrem cool fand und als Bonus empfand, es sind halt extrem viele Popkultur-Anspielungen dabei. Man bereist halt verschiedenste Orte, wo schon teilweise die Orte irgendwelche popkulturellen Anspielungen sind. Und dann findet man aber auch immer wieder irgendwelche, also zum Beispiel in einem Level gab es halt jemanden, den man doch recht eindeutig als Indiana Jones identifizieren konnte und dann musste man halt so einen Schatz finden für ihn, der sich dann als Falle entpuppt hat und so weiter, also da kamen dann irgendwelche Pfeile rausgeschossen und so weiter, also es ist halt, ja, so gibt halt an allen möglichen Ecken und Enden irgendwelche coolen Popkultur-Anspielungen, wodurch das Spiel halt gleich noch mehr gewinnt. Oh, also, falls es nochmal, war heute, glaube ich, im Flash-Sale nochmal, aber sollte es nochmal irgendwie in Summer-Sale kommen und jemand will mal so ein Entspannungsspiel spielen, der sollte sich Scribblenauts auf jeden Fall holen. Und mehr habe ich ja nicht gespielt. Falska habe ich ja vorhin schon erzählt, die Skyrim-Mod, und das war's eigentlich.
Und ihr so. Erik, wolltest du noch was hinzufügen? Du hattest vorhin von League of Legends erzählt.
Ja, wie gesagt, ich spiele da nur ein bisschen Ranked zurzeit, wenn ich die Zeit zwischendurch habe und mich nicht an Last of Us setzen will, weil vielleicht ich nicht so viel Zeit habe, dann spiele ich zurzeit eher League of Legends mal wieder und nicht so viel CSGO, da habe ich vorher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bekomme halt viel osteuropäische Kollegen gematcht im CSGO und die haben tatsächlich meistens die Angewohnheit, das ganze Spiel über zu labern und ich will die aber auch nicht muten, weil manchmal machen sie halt eine Ansage, die man hören will und insgesamt ist es aber sehr, sehr anstrengend dann halt. Ich weiß nicht, warum die sich nicht in TS setzen oder in Skype oder sonst was. Die benutzen dann halt den Sprachchat und das Problem ist, dass hier sehe ich tatsächlich einen negativen Punkt an meiner guten Leitung. Man kann ja einstellen, wie hoch der maximale Ping sein darf, aber ich kann den auf 20 stellen. Ich habe halt auch auf einem Server in Moskau trotzdem einen 20er Ping, so ungefähr. Und kann der ganzen Geschichte halt nicht aus dem Weg gehen. Also, das war mir einfach ein bisschen anstrengend in letzter Zeit im CSGO. Ich habe es auch schon anders erlebt, dass so osteuropäische Leute das richtig drauf haben und ganz gesmooft sind und ja, und wirklich nur die Ansagen machen, die sie machen müssen oder machen sollten. Aber ich hatte es in den letzten 10 Spielen bestimmt im CSGO, dass ich da irgendwelche Osteuropäer hatte, die dann auch nicht auf Englisch geredet haben, sondern auf was weiß ich, Russisch, Slowakisch, sonst was. Und das stört dann einfach nur und es macht keinen Spaß. Und deswegen zocke ich jetzt lieber wieder ein bisschen League of Legends, solange bis mir das wieder auf den Sack geht und zocke ich wieder CSGO. Und nebenbei halt Last of Us.
Okay, möchtest du zu The Last of Us noch was sagen oder möchtest du dir das aufheben zum großen Spoiler-Special, das wir für demnächst geplant haben?
Aber ich glaube, ich kann dazu noch gar nicht viel sagen. Also ich bin absolut noch überhaupt nicht weit an der Stelle, wo ich gerade durch irgendeinen Graben laufe, wo von oben Soldaten oder sowas runtergucken mit ihren Gewehren und die Taschenlampen vorn dran haben und ich muss jetzt den Lichtkegeln ausweichen. Also es ist für mich ziemlich nervig, weil ich halt an die Konsolensteuerung nicht so gewöhnt bin und ja, als ich das probiert habe, ich dachte halt, okay, das machst du schnell noch und gehst noch in den nächsten Bereich und ich habe es halt probiert und irgendwie hat mich dann trotzdem einer gesehen und sofort erschossen und es war dann ein bisschen nervig, weil ich halt einige Stellen vorher schon mehrmals spielen musste mit den Kämpfen, weil man da auch manchmal nicht so richtig weiß, wie soll ich jetzt daran gehen, gehe ich rechts rum, gehe ich links rum, schieße ich jetzt einfach oder versuche ich es erstmal stealth-mäßig und ich muss mich da erst noch einfetzen. Ich bin jetzt noch überhaupt nicht weit, habe 1, 2 Stunden gespielt. Bin aber sicherlich nicht so weit wie jemand, der das gewohnt ist, die Steuerung. Ich spiele auch direkt auf Hard, weil das halt von allen Seiten empfohlen wurde, dass man das machen soll. Und dadurch ist es natürlich aber nochmal schwerer für mich, weil ich halt noch nie irgendeine Konsole besessen habe und das absolut überhaupt nicht gewohnt bin. Aber
Ja, aber in The Last of Us ist die Steuerung auch extra schwer, habe ich so das Gefühl. Und erst im späteren Spielverlauf schaltest du dann so Fähigkeiten frei, wie dass die Waffe nicht so doll hin und her wackelt. Und ich glaube, Tim hatte letzte Woche auch angesprochen, dass sich die Gegner sehr unvorhersehbar bewegen. Also das ist halt auch total bewusst gemacht, weil dadurch ist die Bedrohung, fühlt sich halt irgendwie realer an. Inwiefern das realistisch ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schwer ist, im echten Leben einen im Kopf zu treffen. Aber ist auf jeden Fall recht intensiv so innerhalb des Spiels. Ja, aber das liegt jetzt nicht unbedingt an deinem Skill, falls du da irgendwie Bedenken hast.
Ja, muss mich dran gewöhnen.
Ja, okay. Ich habe eigentlich auch schon fast alles gesagt. Ich habe dann halt noch Dead Space 3 gespielt im Koop und das Spiel ist extrem dumm, was Geschichte und Charaktere und Dialoge angeht. Also, ich muss echt stellenweise laut loslachen, weil die Betonung so absolut behämmert ist. Und ich spiele es schon auf Englisch. Also, und es ist halt auch nicht so, dass sie halt sich dessen bewusst sind, wie trashig das alles klingt. Also, es ist jetzt nicht irgendwie auf Humor gemacht, sondern es klingt einfach absolut albern, wenn die Charaktere sprechen. Und ja, das reißt einen irgendwie immer so ein bisschen raus. Aber im Koop ist es halt noch relativ unterhaltsam, wenn man dann gemeinsam drüber lachen kann, wie schlecht es teilweise ist. Spielerisch ist es halt gewohnt, es ist halt so wie die Vorgänger. Und das, was mich eigentlich am meisten an Dead Space 3 reizt, ist das Szenario. Also, dass es halt so düstere Science Fiction ist. Und da fällt mir jetzt auch kein Spiel ein, das relativ moderne Grafik hat und düstere Science Fiction. Also eigentlich spiele ich Dead Space 3 nur wegen des Szenarios. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es da irgendwann mal mehrere coole Sci-Fi-Games geben würde, die dann nicht so strunzdoof sind. Aber ja, durch dieses einzigartige Szenario quasi ist es dann doch noch recht unterhaltsam. Und dann habe ich Uncharted 2 angefangen und jetzt auch zu zwei Dritteln durch, glaube ich. Und das ist extrem gut. Also mit dem Vorgänger hatte ich ja so meine Probleme, weil es da viel zu viele Kämpfe gab und das Erkunden nicht so viel Spaß gemacht hat. Das haben sie jetzt echt in Uncharted 2 extrem verbessert. Es gibt auch teilweise Abschnitte, wo man einfach mal so eine Stunde irgendwo langklettern muss, irgendwelche Rätsel lösen muss. Und ja, das macht irgendwie alles recht viel Spaß. Die Story ist nochmal ein bisschen ausgefeilter, Charaktere sind besser ausgearbeitet. Und ja, also wenn wir dann so einen Naughty Dog-Cast machen sollten, da werde ich dann, oder werden wir generell nochmal sowas zur Uncharted-Reihe sagen. Aber bisher ist es echt so eins meiner Lieblingsspiele geworden. Obwohl ich noch nicht ganz durch bin, aber so von allen Spielen, die ich bisher gespielt habe, gehört es zu denen, die mir so am meisten Spaß mitmachen, weil es auch extrem abwechslungsreich ist und die Inszenierung ist super. Du hast halt echt so total übertriebene Action-Szenen wie in Call of Duty, die total packend gemacht sind. Also von der reinen Logik her können die zwar gar nicht funktionieren, aber es ist halt einfach geil, die zu sehen. Es ist wie in so einem Action-Film und muss man gespielt haben, meiner Meinung nach. Das ist echt verdammt gut.
Ist ja aktuell auch im Angebot im PSN-Store. Naughty Dogs hat, oder Sony hat es jetzt endlich hingekriegt, die Preise auch richtig anzupassen. Jetzt kostet bis Freitag noch Uncharted 1 7,49 € oder so statt 10 €. Uncharted 2 kostet 9,99 € statt 20 €. Das stand halt die ganze Zeit noch auf 20 €, deswegen habe ich schon nicht zugeschlagen. Und Uncharted 3 20 € statt 34. Und ich werde definitiv Uncharted 1 und 2 jetzt noch holen im nächsten
Jahr.
Weil darauf habe ich auch schon extrem Lust.
Also da kannst du dich echt drauf freuen. Ich denke mal, das sind auch Spiele, die du mögen wirst. Wobei ich mir vorstellen kann, dass du mit dem ersten Teil wahrscheinlich auch so ein bisschen Probleme haben wirst wie ich.
Okay.
Aber da geht auch relativ lange. Also ich glaube, das sind so 8 bis 10 Stunden Spielzeit. Und ist dann stellenweise schon ein bisschen nervig, wenn einfach immer mehr Gegnermassen kommen und dann spawnt nochmal eine Welle und nochmal eine Welle. Aber ja, um die Charaktere kennenzulernen, ist es halt relativ wichtig.
Ja.
Der zweite Teil baut dann storytechnisch zwar nicht drauf auf, aber halt so auf einigen Charakteren. Ja, wie es dann beim dritten Teil ist, weiß ich nicht. Du hattest irgendwie gesagt, es sei ein Prequel.
Ich hatte es mal gehört, es ist ein Prequel, aber was, wie und überhaupt, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber ja, bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt dann.
Können wir ja nochmal nächste Woche oder so, aber wobei, wissen, ob ich das überhaupt bis nächste Woche geschafft habe, mal anzuspielen.
Von wegen Sommerloch hier.
Ja.
Steam Sale.
Weit entfernt von Sommerloch.
Jo. Wir schließen mit dem Wunsch nach mehr oder überhaupt nach Exklusivtiteln für den PC. Es wäre mal wieder Zeit für so ein richtig dickes Millionenprojekt exklusiv für PC.
Star Citizen heißt das. Ist, glaube ich, derzeit in der Alpha und das wird ein extrem umfangreiches Weltraumspiel. Mit High-End-Grafik würden die Konsolen nie schaffen, riesige Welt. So ein bisschen wie X3 halt, aber noch ein bisschen ambitionierter und zugänglicher und.
Sehr gut. Wunsch erfüllt. Stell werden Wünsche wahr.
Tada!
Ja, aber damit wollten wir ja schließen. Also, tschüss.
Ciao, bye. Ciao.
Yay, ein richtiger Abschluss.
Mal eine Frage. Ich hätte jetzt